Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag. Herzlich willkommen bei den Bewegtbild-Banausen.
Konsequent.
Macht euch fertig zum Ficken, Fotze, Fotze.
Okay. Was hast du vor? Was zur Hölle?
War das konsequent? Hast du ihn etwa nicht erkannt?
Ach, ist das jetzt wieder irgendein Zitat von einem Film, den ich nicht auf Deutsch gesehen habe?
Wir sind ein Filmpodcast. Also wenn du das wortwörtlich übersetzt und ein bisschen aggressiver aussprichst, dann kommst du bestimmt irgendwann auf Frank Booth.
Ach, okay.
Und insofern, rest in peace David Lynch. Auch wir als Filmpodcast müssen das mal hier erwähnen. Ist ja schon ein sehr wichtiger Filmemacher und ein Mann, den wir hier auch immer wieder haben. Und ein gruseliges Timing, weil ich ja in meinen Top 4 bei Letterboxd ja immer jeden Monat den Film wechsle von den vier, die ich dann irgendwie hervorhebe. Und ausgerechnet mich im Januar von diesen vier Filmen für Wild at Heart entschieden habe.
Okay.
Der dann irgendwie mein Titelfilm ist und genau in diesem Monat dann David Lynch gestorben ist. Ist schon wieder, Alessandro macht vor zwei Wochen irgendwie so ein Blue Velvet Video. Also der Mann ist schon immer noch präsent und das ist schon ein krasses Timing. Und dann hört man, da werden wohl keine neuen Filme mehr kommen von dem Herrn.
Ja, ist natürlich sehr schade.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber hat natürlich eine Legacy hinterlassen an Filmen, die man mehr oder weniger entweder mag oder nicht mag. Aber zumindest hat er auf jeden Fall, ist das einer, den man eine eigene Handschrift unterschreiben kann.
Ja, wird ja auch gerne mal einfach mit weirden Filmen in Verbindung gebracht.
Ja, aber wir haben es ja schon mal gesagt, dass wenn es so heißt, so, dass ein Film so lynchesk ist oder...
Naja, eben, weißt der hat es so, halt geschafft, so einen eigenen Stil zu prägen.
Genau, wenn man diesen eigenen Stil prägt, dann ist das schon natürlich Next Level für einen Filmemacher.
Ja. Wobei, ich glaube, lynchesk habe ich zumindest noch nie gehört. Ich habe immer Lynchian gehört.
Lynchian, das habe ich wiederum nicht gehört, okay. Klingt wie so eine Avatar-Rasse.
Ja, Lynchians. Lynchesk klingt halt nach einem Putzmittel.
Ich google mal, ob da was kommt, wenn ich Lynchesk eingebe.
Natürlich tust du das. Dann möchte ich jetzt aber, also überhaupt nichts gegen David Lynch, wir lieben den Herrn sehr, haben ihn sehr geliebt und das ist natürlich super schade, weil man da gerne noch mehr von ihm gesehen hätte, wenn man sieht, dass Clint Eastwood mit über 90 noch Filme macht. Wäre es schon auch spannend gewesen.
Wir freuen uns natürlich auch über neue Filme von Clint Eastwood, so ist nicht.
Ja, aber ich glaube, also Lynch war ja, wie alt war der, als er jetzt gestorben ist?
Fast 80.
Okay, siehst du. Noch eine Ecke entfernt von 90 und ich hätte gerne noch ein paar Filme von dem gesehen.
Ja, ja, ohne Frage, klar. Aber trifft auch viele Filmemacher zu, die dann verstorben sind. Also da wird dir dann halt bewusst, dass da nichts Neues mehr kommt. Ist schon dann irgendwie traurig.
Ja, deswegen möchte ich jetzt der Vollständigkeit halber auf jeden Fall auch erwähnen, dass Jeff Boehner gestorben ist. Und das nun wirklich sehr viel früher, weil der war gerade mal 47.
Das stimmt.
Und hat natürlich im Vergleich eine deutlich überschaubarere Filmografie, aber wir haben sehr viel davon.
Die wir zu 100% abgehakt haben,
ja,
oder?
Ja, eben. Wir haben sehr viel davon hier schon durchgenommen. Ja. Ja. Seine 6 Regie-Credits, die haben wir hier tatsächlich durch, ja.
Im Gegensatz zu Lynch.
5 davon, wobei, nee, stimmt gar nicht, Alter, den letzten haben wir nicht.
Wie?
Oder?
Also wir waren mal laufend, vielleicht hat er jetzt inzwischen noch einen gedreht, den wir noch nicht hinzugefügt haben, aber ich kann mich erinnern, dass wir mal gesagt haben, wir haben seine Filmografie vollständig gemacht. Ich habe aber irgendwas mit 3 Filmen im Hinterkopf.
Genau, nee, also es sind 6 Credits, 1 davon ist eine Serie, aber ich sehe gerade seinen letzten Film, Spin Me Round, den hatten wir noch nicht.
Nee, den hatten wir noch nicht, Mensch.
Mensch, na dann wird's Zeit.
Ja. Viel Spaß bei dem Projekt. Aber natürlich auch schade, ja, definitiv.
Und was hat deine Lynchesk-Recherche ergeben?
Weiß nicht, ich hatte keine Lust mehr jetzt hier weiter.
Ach so, kam nichts bei raus oder was?
Doch, bestimmt. Ich habe nicht weiter gesucht, weil ich wollte mich auf deine, auf eine Konversation mit dir konzentrieren, anstatt hier in den Laptop zu starren.
Willst du mir erzählen, das hat nicht gereicht, dass du einmal Lynchesk bei Google eingegeben hast?
Okay, ich versuche es jetzt nochmal. Also.
Oh fuck, Alter, Jeff Boehner hat sich halt echt aufgehängt. Steht zumindest bei IMDb. Ätzend. Hast du da eigentlich mal Näheres zugehört?
Nee, tatsächlich nicht, was Hintergründe und Co. angeht.
Also weil jetzt auch wegen Aubrey Plaza und so hätte ich gedacht, dass das so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich habe da nichts mehr gelesen seitdem.
Lynchesk-Archive. Nee, leider nicht. Beim DFF, beim Deutschen Filminstitut, da taucht auch das Wort Lynchesk auf. Lynchesk als Adjektiv erfunden. Für sein rätselhaftes Filmwerk gibt es ein eigenes Wort, Lynchesque. Einer der verstörendsten Thriller-Meisterwerke wird als Lynchesque bezeichnet.
Ja. Okay. Fürs Protokoll, Lynchian steht im Oxford English Dictionary.
Im Oxford English Dictionary steht das.
So, jetzt komm du mal mit was Vergleichbarem.
Filmfestival Cologne habe ich anzubieten. Als Lynchesque werden düstere Welten beschrieben, voller enigmatischer Plots und unerklärlicher Begebenheiten.
Dann ist Lynchesque wahrscheinlich einfach das deutsche Lynchian. Also ja. Wenn man Lynchesque beim Oxford English Dictionary eingibt, kommt man original gar nichts.
Und das passt ja wieder gut, weil ich ja auch ein Fan bin, deutsche Titel zu nennen, damit die Leute auch wissen, von welchen Filmen wir reden und du ja gerne mal die deutschen Titel unterschlägst.
Mhm.
Insofern, dass du die die englischsprachige Adjektive benutzt und ich die deutsche, das passt auch gut.
Erstmal einen Schluck Wasser. Auf erstmal den Schluck Schwachsinn, Wasser. Alter. Na gut.
Sag's ja zu deutschem Wasser.
Mhm.
Mhm. Lapidar kommentiert. Na gut, okay,
ja, ist komm. Mir jetzt nicht so wichtig, wo es herkommt. Also, definitiv wichtig, wo es herkommt, aber welche Nation da jetzt dran steht, ist mir Latte, solange das aus einer Quelle ist.
Mhm. Aus welcher Quelle ist das?
St. Leonhard.
Aus der St. Leonhard.
Aber das Ding ist, jetzt haben wir wahrscheinlich Werbung gemacht für das Wasser, wollten wir nicht.
Kommt doch an. Vielleicht haben die Herren und Damen Interesse, uns zu sponsern.
Mhm.
Da aus St. Leonhard.
Ja.
Ist das ein Heiliger, der dir geläufig ist? Hat nee. Der St. Leonhard schon mal was gemacht?
Nein. Da geht es nur darum, dass es halt Quellwasser ist.
Mhm. Warum?
Das willst du jetzt wirklich die ganze Wasserdiskussion neu aufmachen? Hatten wir das nicht schon mal?
Als ob ich mich an jedes Vorgeplänkel jetzt in den letzten 600 Episoden erinnere, Alter.
Nein, aber
hatten wir nicht alles schon mal?
Also, dass ich bei dem Wasser, was ich trinke, ein bisschen speziell bin, das hast du doch schon mal mitbekommen.
Ja, das Wasser kannst du auch ausklammern. Du bist generell etwas speziell, aber ja, was Wasser angeht sowieso, das stimmt, ja.
So, ich bin also speziell bei allem, was ich trinke.
Ich wurde schon,
ja? Oder war das jetzt schon wieder so ein Rundumschlag?
Nee,
pauschal
das war,
speziell.
Ja, das war pauschal.
Natürlich.
Du bist schon pauschal sehr speziell.
Mhm.
Ich wurde ja hier auch schon angemacht, weil ich eine Plastikflasche getrunken habe mit Wasser. Das geht ja gar nicht.
Fuck, genau. This will be no fun at all. Geht ja gut los, ey.
Geht ja gut los. Ja, wollen wir schnell über Filme reden? Vielleicht lässt sich da angenehmer drüber streiten als über unser Privatleben.
Meinst du, da heute gibt es Streitpotenzial?
Es gibt doch immer Streitpotenzial zwischen uns.
Bei Filmen nicht immer, ne?
Nee, aber Potenzial auf jeden Fall ist immer gegeben, also.
Ja, gut. So klar, wenn du jetzt wieder mit einer völlig absurden Meinung daherkommst.
Oder du mit einer völlig absurden Punktevergabe, also. Das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt.
So.
Ja.
Ja, sehen wir dann.
Sehen wir dann, ja.
Mhm.
Willst du heute einen Supporter glücklich machen mit deinen Losen?
Ja.
Oh je.
Nehmt euch in Acht.
Ja. Dunkle Wolken ziehen über den Horizont.
Ja, nee, können wir gerne direkt loslegen. Ich hätte sonst erwartet, dass du noch irgendwie einen spannenden Schwank aus deinem Alltag erzählst.
Nee, ich weiß ja, wie wenig du die feierst deswegen und wie ungern du die magst. Deswegen warte ich einfach auf die nächste Episode mit Dave oder mit Dennis.
Ja, es gibt da schon.
Wir wissen, was zu schätzen.
Deine spannenden Supermarkt-Stories oder so, ja. Okay.
Ja. Auch wenn die Episoden dann zum Einschlafen sind natürlich, aber trotzdem habe ich das Gefühl, mein Gegenüber versteht mich.
Also wenn wir hier zu viert sitzen, würde mich schwer wundern, wenn da hinterher was rauskommt, was zum Einschlafen ist.
Zu viert ja auf jeden Fall, aber ich meine ja unsere zwei Kombo zwischen Dennis und mir, das wird ja bestimmt auch irgendwann mal wieder auftauchen an irgendeinem Freitag.
Ach so. Ja.
Das ist ja die,
okay,
ist
ich
ja
dachte, du hast jetzt die kommende Aufnahme angesprochen, weil da hast du ja schon quasi den konstanten Lachtrack in Form von Dave.
Ja, zumal bist du ja dabei.
Das auch noch.
Das ist ja nicht einschläfernd. Wenn der Lee irgendwie involviert ist, das kann ja nicht sein, dass das die Einschlaffolge ist.
Das ist ein Quatsch, ey. Nachher bin ich derjenige, der hier völlig wegratzt und dann erst recht, ja.
Guck mal.
Mhm.
Aber war das nicht mal so, dass irgendjemand hat doch unseren Podcast auch zum Einschlafen gehört, oder? Das hatten wir doch irgendwie mal.
Ja, ich.
Ja, ich. Geil. Mal abgesehen von dir, Junge. Hört ihr uns zum Einschlafen etwa? Das ist doch...
Gibt's auch ein paar Leute, klar.
Ist ja Perlen vor die Säule, dass ich hier 4 Stunden recherchiere und dann schlafen die Leute dabei ein.
Das stimmt, ja. Wenn sie es dann nicht nochmal weiterhören ab dem Punkt, an den sie sich erinnern konnten.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Dann ist das hier völlig für die Katz. Dann
ist aber nicht so leicht. Irgendeinen
Stuss erzählen, also noch mehr als sonst.
Ja, bei meinen Einschlaffilmen und bei meinen Serien ist es ja so, ich schaff's ja dann noch auf Stopp zu drücken, beziehungsweise dann an der Stelle anzuhalten, um dann am nächsten Tag fortzusetzen, weil ich sehe, ich werde ja zu müde.
Mhm.
Aber jetzt, wenn ich so wegpenne, während der Podcast läuft, weiß ich gar nicht, wie man das rekapitulieren kann. Also da müsste man dann auch irgendwie auf Stopp drücken, bevor man einschläft. Aber
naja, hängt, glaube ich, schon auch ein bisschen wieder mit dem Fokus-Level zusammen, das du halt hattest, als du noch wach warst.
Mhm.
Ist ja wie bei allem, ne? Wenn du, hatten wir es doch mit Munzi von, wenn du halt einen Film aufmerksam guckst, erinnerst du dich da besser dran, als wenn du halt parallel irgendwie sonst was gemacht hast.
Ich weiß, wie wir die Leute bei der Stange halten, beziehungsweise wach halten. Du hast doch dieses Sample aus der Munzi-Folge mit diesem komischen Remote-Signal.
Mhm.
Das drückst du dann immer alle 10 Minuten.
Oh fuck.
Ja. Einfach random alle 10 Minuten dieses Signal drücken, dann können die Leute aber nicht einschlafen. Oder zumindest sind die dann wieder wach.
Das stimmt. Oder einfach generell irgendwas Stressiges.
Irgendwas Stressiges, ja. Irgendein lautes Sample. Hast ein lautes Sample. Ja, geht schon in die richtige Richtung.
Ich weiß gar nicht, ob ich das von Remote Control noch irgendwo habe. Ich guck mal.
Das war schön. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Das wäre ein Signal, wo man nicht unbedingt leicht bei zu einpennen würde. Ja, das drückst du jetzt einfach alle 10 Minuten. Scheißegal, was an dieser Stelle da passiert. Also guck auf den Timecode und dann immer, wenn da eine 1 ist, 21, 31, 41, drückst du das Sample.
Mhm. Ich habe einen heißen Tipp, wer das verpennen wird.
Willst du es mir auf Sampleboard packen? Dann mache ich das.
Das können wir jetzt leider während der Aufnahme nicht.
Ach, während der Aufnahme geht das nicht?
Nee.
Ach, scheiße.
Ja.
Ja, gut. Dann erinnere ich dich dran.
Okay.
Okay. Ja, in 21 Minuten erinnere ich dich dran. Aber wir fangen erstmal an mit einer Filmrezension. Und zwar haben wir heute zwei männliche Supporter, die glücklich gestellt werden von uns.
Mhm.
Also mindestens zwei, zumindest was die Auftragsfilme angeht. Kann sein, dass vielleicht das ein oder andere Los noch dazu kommt.
Du Fuchs.
Aber wir legen erstmal los, haben wir gesagt, für unseren Kumpel Zero Famous seinen Film zu rezensieren, den er sich diesen Monat gewünscht hat.
Mhm.
Und der ist Accident Man.
Wie heißt er? Da war irgendwie so ein Holprer drin, oder nicht? Holprig? Wie heißt das?
Ein Holperer wahrscheinlich, aber
ja.
Ob es dieses Wort gibt, können wir auch nur spekulieren.
Mhm.
Aber warum? Der heißt doch Accident Man.
Ja, es klang nur gerade, ich habe ja wieder nur gerade mal nur zugehört und nicht zugeguckt und dann klang das in meinem Ohr halt so glitschig.
Glitschig klang das?
Ja.
Accident. Was ist denn daran falsch? Nee, wie würdest du es denn aussprechen?
Na, genau so.
Ja, genau so, okay, ja, alles klar. Also war da kein Fehler drin. Also ich habe es genauso ausgesprochen wie beim ersten Mal.
Und der hat noch nicht mal einen deutschen Titel.
Nee, hat er nicht.
Hätte sich doch so angeboten, hier ein schlaues Wortspiel draus zu machen.
Oder ein Untertitel oder so, ja. Stimmt. Der heißt einfach wie im Original Accident Man. Das ist ja schon selten genug.
Unfälle sind nie zufällig oder sowas.
Ja. Unfälle sind nie zufällig, ist auch schön.
Na, irgend so ein Schrott steht doch da normalerweise drunter.
Machen wir uns nichts vor.
Nee, aber der heißt auf Deutsch tatsächlich auch ganz schlicht Accident Man. Und wir müssen erstmal raten.
Wir müssen erstmal raten, ja.
Ich habe mir für dich 6 Punkte notiert.
6 Punkte hast du dir notiert, okay. Ich habe mir für dich eine, ich muss selber mal gucken, wo ich gelandet bin, weil ich weiß nicht mehr, wie viel ich dem gegeben habe, deswegen wollte ich mal nachschlagen.
Und das musst du jetzt wissen, bevor du meine Punkte
kriegst. Nee, nicht wirklich, das stimmt. 5, sage ich.
Ist es so lange her schon, dass du den gesehen hast? Okay, 5.
Nee, aber ich habe ein paar Filme gesehen, weil wir haben übermorgen schon die nächste Aufnahme und zwar eine Support-Episode und eine reguläre Episode. Deswegen musste man hier einige Filme konsumieren und deswegen muss man mal nachschlagen. Alright.
Okay.
Ja, Exit Man für Zero Famous. Schönen Gruß an den umtriebigen Herrn und jetzt haben wir, glaube ich, den ersten Film besprochen mit dem hier, mit Scott Adkins in der Hauptrolle.
Ja, stimmt, den hatten wir bisher nur in Nebenrollen.
Ja, genau, bei John Wick und Co. mit einem Fatsuit, da haben wir ihn schon gesehen, aber eins von seinen Action-Vehikeln, wo er auch die Titelrolle spielt, das ist, glaube ich, a first.
Stimmt, und dabei gibt es da wirklich eine ganze Menge, aber das ist halt eher alles so aus der B-Riege der Actionfilme.
Ja.
Und da hat er aber fast schon einen eigenen Markt.
Das stimmt,
also,
ja.
Das ist schon krass. Und viele dieser Filme hat eben auch der Regisseur dieses Films gemacht. Jesse V. Johnson.
Mhm.
24 Credits und eben recht viel mit Scott Adkins. Und Triple Threat könnte man vielleicht auch noch kennen mit Tony Jaa.
Mhm.
Ja, also halt wirklich fast alles so im Action-Milieu.
Ja, krasses Output auf jeden Fall auch an Filmen und ich sag mal so, diese Leute, die wirklich so komplett irgendwie alles sich reinfahren, was so Actionfilme sind, die früher halt Chuck Norris-Filme, Cannon-Filme, Stallone und Schwarzenegger geguckt haben, das halt die neue Generation guckt halt so, oder die gucken halt jetzt in älteren Jahren, gucken die halt so Leute wie Scott Adkins, weil die bedienen halt noch dieses,
genau, ja,
dieses Genre.
Da ist der aber halt schon eine Hausnummer. Und
auf jeden Fall.
Diesen Film hier hat er auch geschrieben, zusammen mit Stu Small. Dessen Debüt ist das wiederum. Und der hat hier auch einen kleinen Auftritt. Ne? Mhm. Spielt eine ganz kleine Rolle. Und das Ganze basiert aber auf einem Comic von Pat Mills.
Ja.
Das ist also eine Comic-Verfilmung.
Eine von denen.
Ja. Und auch tatsächlich eigentlich eine Story, also auch wenn es auf dem Comic basiert, eine Story, die definitiv schon mal da gewesen ist. Mhm. Soll ich erzählen, was hier geht?
Ja, machen wir es. Aber also so dieser Comic-Look, wenn du dir das Poster zum Beispiel, das Artwork und so anguckst, erinnert schon stark an Kick-Ass, was ja auch eine Comic-Verfilmung war. Mhm. Und wenn man sich so das Design anguckt und so, könnte man meinen, okay, könnte auf dem Comic basieren und der oder diejenige, die das vermutet hat, liegen richtig. Aber das ist tatsächlich eine.
Ja, ich finde auch die Tonalität und der Aufbau erinnert auch so ein bisschen daran, wobei das natürlich
irgendwie schon, ja,
in dem Stil auch eben Leute wie Guy Ritchie oder so auch schon mal irgendwie natürlich eine Ecke geiler gemacht haben.
Ja, halt ja, aber geht schon in die Richtung.
Es geht
ja,
so weirde Charaktere zu etablieren und das Ganze halt in einem sehr britischen Umfeld.
Aber wie es geschnitten ist und so, ist natürlich klar, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass man sich da an Guy Ritchie und Co. orientiert und ein bisschen Tarantino mit rein und so. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, dann erzähl mal.
Scott Adkins spielt Mike Fallon. Das ist hier unsere Hauptfigur. Der titelgebende Accident Man. Der ist hauptberuflich Auftragsmörder. Und ja, seinen Namen hat er deswegen bekommen, weil seine Spezialität eben ist, diese Morde so aussehen zu lassen, dass das für die Polizei wie ein Unfall aussieht. Mhm. Und zwar jedes Mal, sodass dann eben auch nicht groß weiter ermittelt wird. Und deswegen recht beliebt in dem, was er da macht, bei den Leuten, die ihn beauftragen. Und wir erfahren dann zu Beginn erstmal in so einer montageähnlichen Sequenz anhand der Kneipe, in der er sich immer aufhält, wo die Verträge vergeben werden und wo auch eigentlich nur Leute, die das Gleiche machen, abhängen. Das ist auch irgendwie so.
Das ist auch so typisch Guy Ritchie, dass die dann so vorgestellt werden.
Das meine ich halt, so, ja. Weil dann hat man auch halt so ganz klar unterschiedliche Archetypen. Der eine ist halt so ein übler Psychobrecher mit einer Axt und der andere ist halt so ein kleiner, schmächtiger Typ, der die Leute vergiftet. Und so haben wir die unterschiedlichen Killertypen, die uns dann auch eben in so einer montageähnlichen Sequenz gezeigt werden. Und so werden dann erstmal eben kurz die Beziehungen aufgeklärt. Und der Chef des Ladens heißt Big Ray und wird von Ray Stevenson gespielt.
Ja, rest in peace. Hat mich natürlich gefreut, Ray Stevenson nochmal zu sehen.
Ja, mich auch.
Das ist ja schon ein cooler Typ.
Mhm. Ja, und der hat seine Regeln in diesem Etablissement. Und eine davon ist, dass Milton, das ist so ein Typ, der ist im Endeffekt der Händler. Der nimmt die Aufträge an und entscheidet dann, welcher dieser Killer aus dieser Kneipe der richtige für den Job ist und vergibt die dann entsprechend. Und Big Rays Regel ist, also eine der Regeln ist unter anderem, dass man Milton nicht verdreschen darf, weil der halt eben wichtig für den reibungslosen Ablauf dieser ganzen Auftragsmord-Sache ist. Mhm. Ja, und zwei von diesen Auftragsmördern, die auch in dieser Kneipe abhängen, das ist so ein Duo, so einer von der britischen und einer von der amerikanischen Spezialeinheit, die auch immer zusammen ihre Morde begehen und die sind halt so Terminator-mäßig unterwegs, halt immer schwer bewaffnet und eben mit diesem militärischen Background gehen die da ab. So, die beiden werden von Michael Jai White und Ray Park gespielt. Also Spawn und Darth Maul machen hier dieses Duo.
Zeichnet Dynamite-Sample nicht mehr, ist ja skandalös, Alter.
Frechheit.
Dynamite.
Schön.
Not optimum.
Läuft. Ja, die beiden spielen also auch eine große Rolle und dann haben wir noch Ashley Green und Amy Johnson, die man erwähnen darf, weil Amy Johnson ja schon auch super oft Stunt Double für Natascha Rominoff gewesen. Oh, so heißt sie doch.
Raminoff, oder?
Raminoff? Raminoff? Raminoff.
Ja, sicher bin ich mir jetzt auch nicht.
Romanov.
Romanov.
So,
oder? Das klingt richtig.
So. Das ist so geil. Man muss nur ein bisschen rumprobieren. Irgendwann klingt
ein paar Vokale
richtig,
austauschen und dann passt das.
Ja, ich glaube Romanov.
Das klingt richtig.
Naja, jedenfalls Black Widow. So. Da war sie halt ewig lang Stunt-Double und hat
hätten
halt
mir gleich Black Widow gesagt, wäre es kompetenter gewesen.
Ja, total. Naja, aber mal ganz ehrlich, also wie viele Leute beschäftigen sich überhaupt mit den Stunt-Doubles von irgendwelchen SchauspielerInnen? Deswegen, ich finde es halt schon auch cool, dass es dann diese Sorte Film gibt, die dann eben auch mal solche Leute ein bisschen glänzen lässt.
War natürlich Scott Adkins, hat natürlich auch seine Anfänge so im Stuntwork gehabt und hat irgendwelche Leute gedoubelt und so.
Und ganz viele, ja. Also wie gesagt, Ray Park ist halt einfach Darth Maul. Ja. So, den kennst du fast nicht ohne das Make-up.
Das stimmt.
Ja, das ist jetzt eben der Trupp. Und natürlich gibt es jetzt einen Konflikt, weil Mike Fallon hat natürlich auch eine kleine Backstory in Form einer Ex-Frau, die jetzt schwanger ist und sich dann aber entschieden hat, mit einer Frau zusammenzuleben. Und das ist wohl alles eine Weile her. Er ist nicht gut drüber weggekommen und kriegt jetzt den Anruf von der Verlobten seiner Ex-Frau, dass diese Ex-Frau umgebracht wurde. Und er geht natürlich hin, um rauszufinden, was da los ist. Mhm. Und wer das war, weil die Polizei hat das als einen Raubüberfall oder Mordraub abgeheftet, wo es dann hieß, da wären irgendwelche Crack-Junkies in ihre Butze eingebrochen, haben ein paar Dollar mitgenommen, sie vergewaltigt und abgestochen. Ja, und Mike recherchiert da, findet natürlich raus, dass das nicht stimmt und will dann natürlich rausfinden, wer diesen Auftrag gegeben hat und was dahinter steckt.
Ja.
Weiß ich, also soll man noch weitererzählen? Ich finde.
Ja, sie war halt so eine Umweltaktivistin und war in der Hinsicht auch sehr an vorderster Front unterwegs und das ist natürlich eventuell eine größere Verschwörung, die hier eine Rolle spielt.
Ja, also es war natürlich keine Crack-Junkies, die da eingebrochen sind, sondern es war halt inszeniert und dann geht es eben darum, rauszufinden, was dahinter steckt.
Ja. Das ist der Aufhänger, richtig. Aber im Grunde genommen ist es ein Aufhänger, damit Scott Adkins wieder eine Menge Ärsche zertreten kann.
Ja. Und auch da erfahren wir natürlich die Backstory, warum der überhaupt so gut ist in dem, was er macht und wer ihn da ausgebildet hat und. Mhm. Wie er da überhaupt gelandet ist.
Ja.
So, wie fandst du das?
Ja. Nett, wie du so schön sagen würdest.
Okay.
Also ich finde tatsächlich, dass Scott Adkins, was das Stuntwork angeht, weil er macht ja auch fast alles selber, so die ganzen Kampfszenen und so und die ganzen Choreos, das ist natürlich sein Metier, finde ich natürlich sympathisch, dass man ihn da sieht und dass er nicht irgendwie gedoubelt wird, sondern dass er sich da mit vollem Körpereinsatz reinkniet. Aber ich finde, er ist nicht so eine, er trägt nicht so eine Hauptfigur, wie ich finde. Mhm. Dazu hat er zu wenig Charisma, will ich mal ausdrücken. Er ist zwar smart in dem, was er macht und so hin und her, er macht das ganz cool und solide, aber ihm fehlt so dieses Filmstar-Ding, dass man sagt, so der ist zwar ein Actionstar, so wie Bruce Willis bei Die Hard, aber ist gleichzeitig ein krasser Typ, so weißt du, den du gerne zuguckst, sondern er ist halt, für mich ist der austauschbar, jetzt mal abgesehen von den Kampfskills. Ich mein,
also eben Bruce Willis hatte natürlich nie diese Martial-Arts-Skills.
Nee, ohne Frage.
Das ist halt, der ist natürlich ein Martial-Artist, der halt auch noch ein bisschen spielen kann und so.
Ja.
Und eigentlich ist es super schade, ne, weil Alter ist der Typ in Schuss.
Ja, das stimmt.
Also es ist eine unglaubliche Maschine. Hm. Dann sieht er wirklich gut aus.
Ja.
Und er spielt auch nicht schlecht.
Nee, der macht das alles gut.
Es ist wirklich faszinierend, dass der nicht mehr funktioniert als diese Hauptfigur und Leading Man, ne? Dass er das nicht so trägt. Und man kann es wahrscheinlich fast nur aufs Schauspiel schieben, weil ich bin mir sicher, dass man den auch so inszenieren könnte, dass der halt mit super viel Charisma daherkommt und so, weil der hat schon, der hat ja was. Mhm. Also es geht nur sehr viel flöten. Ja, also ich habe hier, weil tatsächlich hatte ich ähnliche Probleme, also auch eben mit ihm als Hauptfigur, fand das aber verschmerzbar.
Ja, weil es schon eine Menge geballert und zu Bruch geht und,
eben, und weil
Knochen kaputt
so
geschlagen werden.
Für mich so als der gut aussehende, lässige Typ, der halt auch richtig was auf dem Kasten hat, so funktioniert er halt, weil du siehst ja auch, dass er was kann.
Ja, ja.
Also er geht ja richtig ab. Ich habe tatsächlich dann eher ein Problem gehabt mit manchen Leuten, die ihm so gegenübergestellt werden. Mhm. Und allen voran, Alter, was ist denn, also ich meine, Michael Jai White ist halt einfach mal Jahrgang 67. So, das heißt, der steuert hart auf die 60 zu. Mhm. Und ganz ehrlich, Digga, der ist zu alt für die Action. Weil der ist ja wirklich ein guter Martial Artist, der Digga, der hat schwarze Gürtel in allem, was du dir vorstellen kannst. Ja. Der Typ ist wirklich, der kann das alles. So. Aber der wirkt hier so behäbig im Vergleich zu Scott Adkins. Mhm. Und bei ihm siehst du förmlich die Choreos. Also weißt du, da steckt kein, da ist quasi keine Emotion dahinter, sondern das ist alles so krass gestaged, was er macht. So, du siehst die Moves, die er macht, siehst du alle ewig weit im Voraus kommen, weil du kannst bei ihm quasi die Choreografie ablesen. Mhm. Und der führt diese Bewegung zwar einigermaßen sauber aus, aber es sieht eben nicht wie ein Fight aus, sondern halt wie eine gestagte Choreo.
Ja, das hatte ich nicht nur speziell bei ihm, sondern tatsächlich auch bei ein, zwei anderen Kämpfen, wo er nicht involviert war. Aber
genau, dann hatte ich bei Amy Johnston hatte ich das auch, bei dem Fight mit ihr.
Genau.
Obwohl die Choreo an sich stellenweise echt schön ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Die aber Ausführung,
es wirkt ein bisschen auswendig gelernt, ja.
Genau, es wirkt so krass gestaged und Amy hat gerade neulich Mattis nochmal eine Sequenz gezeigt von so einem deutschen Film für die Öffentlich-Rechtlichen, ne, wo er mit einer Schauspielerin, mit der er schon sehr viel trainiert und eben auch gedreht hat, eine Kampfsequenz gemacht hat. Alter, die haben sich so übel auf die Fresse gehauen. Das war um Längen besser als das, was man hier in einer recht finalen Sequenz erlebt, eben mit Amy Johnston. So. Und ich finde, einiges davon wird so ein bisschen durch diese Sprüche, wo man hin und wieder so ein bisschen schmunzeln muss, viel mehr auch nicht, wird das noch so ein bisschen aufgebrochen.
Ja.
Dass das mit der Action eben stellenweise so ein bisschen oder sehr gestaged aussieht. Weil du siehst halt auch, die Schläge, die geblockt werden, die siehst du ewig im Voraus kommen, weil die viel weiter ausgeholt werden. Das sind immer so diese Schwinger, die sie sonst nicht machen, weil die halt nie funktionieren. Und die werden dann geblockt und das ist dann der Moment, wo du einen in die Fresse kriegst und du siehst halt schon den Ablauf, bevor es wirklich passiert. Und das ist echt schade, finde ich. Aber eben, es wird durch einiges so ein bisschen aufgebrochen. Aber ich habe schon auch ein bisschen mein Struggle damit, dass der Film halt sehr viel besser aussehen möchte, als er sich leisten konnte.
Hm. Aber trotzdem glaube ich, dass rein vom Status, wenn du den, glaube ich, mit anderen Adkins-Filmen auf eine Linie stellst, ist das schon, glaube ich, einer der hochwertigeren, also von Optik und vom Aussehen. Ach, und so.
Okay, das mag sein.
Ich kann mir
sein.
Vorstellen, dass die anderen noch billiger aussehen. Also da sind schon einige bei, die richtig einfach absolute Videothekenware sind. Und das ist wahrscheinlich einer von denen, die trotzdem noch einer zu den Besseren gehören. Kann ich mir vorstellen.
Ja, das Problem ist, ich finde, die haben halt Einstellungen zum Teil so aufgezogen, als hätten sie richtig Asche gehabt und dann geht das aber mit dem Look nicht so wirklich auf. Mhm. Und das Traurige ist, du kannst halt auch für die Kohle, weil der Film hat 6 Millionen gekostet, kannst du auch einen Look generieren, der wirklich schön ist. Und die haben sich hier für was entschieden, was...
Zu digital meinst du, oder? Also so die Optik und der Look, oder?
Nicht mal, es ist nicht mal dieses, das so digital aussieht, sondern die haben versucht, filmisch auszusehen, aber sind halt echt gescheitert, finde ich. Und dadurch wirkt das irgendwie so billig. Mhm. Und natürlich war es billig, aber sie wollen ja nicht billig aussehen, weil sie ja zum Teil wirklich aufwendige Einstellungen auch gemacht haben. Mhm. Weißt du, also eben auch gerade bei den Kämpfen haben sie sich ja schon was einfallen lassen, aber eben vieles sieht dann halt nicht so geil aus. Und das ist wirklich schade, weil eben, finde ich, eher so als Figur funktioniert eigentlich für mich.
Mhm. Funktionieren tut er, ja.
Aber also mit Michael Jai White, ging dir das auch so?
Nee, also mir fällt es jetzt nicht negativ auf, auch aus dem Grund, weil das ja die beiden Söldner sind. Das heißt, die Nahkampfszenen von ihm halten sich an Grenzen, weil er ballert ja viel und so und ist ja viel so als
ja,
Navy
eben
Seal unterwegs.
Die er dann hat und ich finde es so krass, weil er kann das ja eigentlich. Aber ja, ich meine, der ist jetzt halt auch einfach echt zu alt dafür.
Ja. Da kannst du recht haben. Fiel mir aber nicht negativ auf.
Der wirkte so ein bisschen wie ein Lehrer, der dir das vormacht und dafür einen Tick langsamer macht, weißt du? Mhm. Stellenweise wirklich so, als hätten sie die Proben so ein bisschen mitgenommen, aber ist schade. Ja, aber tut der Sache wirklich nur geringfügig einen Abbruch, finde ich.
War zu verschmerzen.
Weil der hat schon eine Kurzweiligkeit.
Ja, kurzweilig finde ich ihn auch. Und so wie er inszeniert ist, ich meine, er hat natürlich dieses Guy Ritchie-eske. Es gibt natürlich einen Rückblick in die Jugend bzw. in die Teenagerzeit des Hauptcharakters mit Ray Stevenson, wie er letztendlich zu dem geworden ist, wo er die Kampfskills her hat und so. Okay. Da läuft dann auch The Jam dazu, hier That's Entertainment und so. Das fand ich natürlich so typisch Guy Ritchie-Style, da so einen Film aus der englischen Musikgeschichte zu nehmen, so einen ziemlichen Hit, den dann irgendwie unter so eine Montage zu packen. Völlig unnötig eigentlich, die Sequenz, aber auf der anderen Seite auch irgendwie geil. Also gleichzeitig fand ich die recht unterhaltsam, auch wenn man hier drüber nachdenkt, ist sie eigentlich,
Naja, sie erzählt halt was über das Verhältnis der beiden. Du hast jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, wer es ist. Mhm. Aber das ist natürlich durch die Handlung dann an dem Punkt schon einigermaßen wichtig, dass du als Zuschauer weißt, wie die, dass die eine lange Geschichte miteinander haben.
Aber wird das nicht mit dem Arsch wieder eingerissen, wenn du siehst, wie es dann weitergeht? Also das spielt ja dann überhaupt keine Rolle mehr.
Nee, nicht. Nee, im Gegenteil, das wird sogar thematisiert, dass es eine Umentscheidung gibt.
Okay. Weiß nicht, wirkte für mich nicht besonders organisch, wenn du jetzt diese Story so glauben würdest oder abnehmen würdest, wie sie war, dann haben die sich für mich nicht wirklich so verhalten, wie ich, wo ich gefühlt hätte, dass das okay ist oder dass das organisch ist, dass das so abläuft. Aber das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich das jetzt erzählen würde.
Mhm.
Ja.
Ja, mehr habe ich nicht.
Nee. Dann bin
ich... Achso, Rated R ist das Ganze. Also das ist schon auch schön, ne? Also wenn es das, was blutig ist, passt auch.
Mhm.
Hab da jetzt auch nicht allzu viel vermisst.
Nee, der ist schon recht kurzweilig und unterhaltsam und so. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man sich einen Scott Adkins Film anguckt, dann gehört das wahrscheinlich zu denen, die man machen kann.
Ja.
Accident Man.
Kann ich nicht beurteilen, wie es mit den anderen aussieht.
Ja, ich habe auch nicht allzu viele gesehen, aber... Ich glaube dann schon, dass das Production Value und das Budget einige übersteigt, die er sonst gedreht hat, aber vielleicht klärt ihr uns auf, die ein paar mehr von seiner Filmografie gesehen haben und dann sagen, nee, den müsst ihr auf jeden Fall gucken, das ist auf jeden Fall der Beste oder so.
Flattern doch gleich die nächsten Auftragsfilme rein, Alter.
Weiß nicht. Vielleicht ist da dann ein paar dabei, die ich jetzt unterschlage. Deswegen der Aufruf.
Mhm.
Right.
So, Punkte.
Ja.
6,2 auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 3,0.
Mhm.
Wo bist du gelandet?
Bei einer 6.
Ha. Ich bin mal 7.
Du bist bei einer 7?
Ja.
Ui. Warte mal. Irgendwas kommt mir hier komisch vor. Sorry, 6,5.
Jetzt kommt der hier nachträglich mit einer Änderung. Really?
Nee, nicht nachträglich. Ich hab's falsch notiert hier. Ich habe noch vorhin geguckt, wo ich gelandet bin und habe mir hier die Punkte notiert, eine 6, aber die ist falsch. Notiert habe ich mir 6,5.
Okay.
Falsch aus meinem Telefon in den Blog eingetragen. Sorry, 6,5.
Mhm.
7 von dir?
Ja.
Alright, na das geht doch. Das geht doch klar. Gut, dann fange ich an, haben wir gesagt.
Mhm.
Und wir haben ein Los vom Monat Januar, nämlich mein erstes Los für dieses Jahr. Und deswegen bestelle ich schöne Grüße an unseren Kumpel Johnny, der im März 2023 dieses Los reingeworfen hat. Und bei deiner Ziehung habe ich natürlich gesagt, das ist sexy Stoff, weil der Titel Paprika stand nämlich auf dem Los. Und ich dachte aber an den Film von Tinto Brass, diesen Erotikfilm aus Italien, den Alessandro hier nochmal, wo Alessandro mal hier einen Film von ihm gebracht hat. Das ist nicht der Paprika, über den wir reden, sondern Johnny wollte natürlich den Anime-Film namens Paprika aus dem Jahr 2006 haben. Und den kriegt er jetzt. Also insofern irrtümlich als sexy bezeichnet, weil hier ist, dieser Film ist alles mögliche, aber nicht sexy. Und der Macher des Films ist ein sehr verehrter Herr in Anime-Kreisen, hat sich auch unsterblich gemacht, weil er 4 Langfilme gedreht hat und dann relativ jung gestorben ist. Also insofern eine Legacy hinterlassen hat, die Anime-Fans auf jeden Fall sehr mögen, weil Perfect Blue ist zum Beispiel auch von ihm. Nämlich Regisseur und Drehbuchautor von Paprika war Satoshi Kon.
Mhm.
Und das Drehbuch hat er zusammen mit 2 anderen Personen geschrieben, nämlich Yasutaka Tsutsui. Anime-Fans kennen eventuell das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Das Drehbuch stammt auch von dem Herrn. Und dann haben wir noch Saishi Minakami, der wiederum sehr viele Serien konzipiert und da die Drehbücher geschrieben. Full Metal Alchemist kennt man vielleicht auch als Anime-Fan, also ist jetzt mal so ein bisschen in der Materie drin.
Mhm.
Das heißt, die Leute, die in dem Genre da groß sind, die haben auf jeden Fall von den Titeln schon mal was gehört. Hast du schon mal was von dem Film Paprika gehört?
Ja, und hättest du mir den nicht als einen anderen verkauft, hätte ich den auch gerne mitgeguckt, weil den, von dem weiß ich, dass es den gibt und den wollte ich tatsächlich mal sehen.
Achso, jetzt habe ich dich auf die falsche Fährte gelockt, weil ich gesagt habe, es ist jetzt ein Erotikfüller aus Italien, aus den 80ern. Ja, das war natürlich nicht meine Absicht. ja. Ich hätte dich natürlich auch informiert, wenn ich wüsste, dass du mitgucken wolltest, aber bei dem Fall kam ja nichts, deswegen haben wir mal ein bisschen aneinander vorbeigeredet.
Ja, ist ja nicht dramatisch.
Aber es hätte deine Baustelle sein können, weil ich meine, du bist jetzt auch nicht der Riesen-Anime-Fan, aber du bist zumindest ein Fan von Sci-Fi.
Doch, aber eben, ja, in der Kombination finde ich das schon ganz geil.
In der Kombination finde ich es ganz geil. Oh, dann solltest du den auf jeden Fall mal angucken, nochmal nachträglich. Das kann ich schon mal vorausschicken. Weil wir haben ja ein Sci-Fi-Szenario in einer nicht groß futuristisch veränderten nahen Zukunft, weil das Besondere, um das sich eigentlich die Story hier komplett dreht, ist ein Gerät, was erfunden worden ist. Und das heißt DC Mini. Und diese Erfindung DC Mini wird benutzt, um psychotherapeutische Behandlungen zu erleichtern. Weil eine der Entwicklerinnen dieses Geräts, die eben auch Therapeutin ist, kann damit in die Träume von Patientinnen eintauchen.
Oh, wie geil.
Und kann sie dann auch aufzeichnen und kann sie analysieren und so weiter und so fort.
Aufzeichnen im Sinne von aufnehmen?
Ja, ja, also direkt aufnehmen und dann nachträglich nochmal irgendwie sich angucken und so. Also das geht auch.
Alter, wie flashig.
Ja, ja. Und ich hoffe, ich deute das jetzt richtig, weil das ist jetzt so ein bisschen meine Analyse mit drin, weil das gar nicht mal so leicht ist bei dem Film. Wenn sie in die besagten Träume eintaucht, wird sie zu einem Avatar. Und der Avatar heißt Paprika. Das ist der Titel, das ist die titelgebende Figur. Mhm. Weil sie selber ist so ein bisschen wie bei Haus der Spiele, so eine eher reservierte Therapeutin, ja, eher ruhig, sehr rational, sachlich mit allem drum und dran. Ist sie diese Paprika in dieser Welt, hat sie wilde rote Haare, ist total aufgedreht, ist ein ganz anderer Charakter.
Okay, und die kann dann in den Träumen agieren als Paprika?
Die agiert in den Träumen als Paprika, genau, und agiert mit den Personen, die da auch vorkommen. Das heißt, die kann in die Träume eingreifen.
Und das ist aber unabhängig vom Patienten, der träumt?
Das ist unabhängig vom Patienten.
Okay, ja.
Genau. Sie bleibt praktisch immer die gleiche Figur, auch bei verschiedenen Träumen, okay, von verschiedenen Patienten. Mhm. Und sie behandelt gerade einen Polizeidetektiv namens Toshimi, der an einem Fall und einer Leiche halt mit wiederkehrenden Träumen halt irgendwie zu kämpfen hat, die und Visionen, die ihn halt auch immer wieder plagen. Und sie versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat. Und dann passiert Folgendes. Der DC Mini wird gestohlen. Also der Prototyp wird geklaut von jemandem, der baut das nach und hat jetzt auch praktisch die Fähigkeit, in Träume einzutauchen, Leute zu beeinflussen und zu manipulieren. Und das macht er auch. Dann werden immer mehr Menschen durch die Träume manipuliert, sodass Realität und Traum dann im Laufe des Films auch immer mehr verschwimmen.
Das klingt ja schon ein bisschen nach Inception auch.
Da sagst du was, weil es ist natürlich sehr naheliegend, diesen Film als Anime-Version von Inception zu sehen. Aber tatsächlich hat Christopher Nolan in einem Interview zugegeben, dass er sich hieran orientiert hat und dass er diesen Film gesehen hat und dass er das eine und andere von Paprika dann aufgegriffen hat, um das in Inception anzubauen. Also
ich habe gerade, weil hier parallel auf IMDb läuft, wieder der Trailer im Loop und da ist so eine Flursequenz, da habe ich nämlich auch gleich an Inception gedacht. Aber Nolan hat doch auch gesagt, dass er irgendwie 9 Jahre an Inception geschrieben hat, das haut doch zeitlich gar nicht hin. Also, dass er den eingebaut hat, okay, aber dass das Inspiration war, ja nicht.
Also, wenn du die Paprika anguckst, der Jahre zuvor entstanden ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er bei der einen oder anderen Sequenz gesagt hat, okay, genau so setze ich das auch und mache das auch. Vielleicht ist das Grundgerüst oder das Grundprinzip, aber einiges hier hat er definitiv übernommen. Also,
nein, weil ich meine jetzt diese Grundidee, dass du halt in den Träumen anderer Leute agierst.
Ja, aber du weißt ja nicht, ich meine, wenn er jetzt seit 10 Jahren, wenn er jetzt noch vor Paprika an diesem Stoff gearbeitet hat, du weißt ja nicht genau, was er genau jetzt fertig hatte und was jetzt.
Ja,
genau,
deswegen wäre das halt interessant zu wissen, ne?
Ja, das weiß man nicht, ja.
Woher er diese Prämisse hat.
Aber er hat zumindest gesagt, dass er sich von dem Film inspirieren lassen ließ und insofern.
Ja, klingt sehr so, ja.
Ist er damit eingeflossen, definitiv. Ja, und das merkt man hier auch. Also es ist wahnsinnig fantasievoll gestaltet und animiert auch. Es ist super bildgewaltig. Natürlich geht es hier um Träume. Du hast unendliche Möglichkeiten, was die Inszenierung und was die Welt angeht, die da aufgemacht wird. Mhm. Also in dem Moment, wo zum Beispiel auch Paprika zum Vorschein kommt, das heißt, wo unsere Therapeutin dann in die Träume eintaucht, siehst du zum Beispiel, wie sie so ihre Gestalt auch verändern kann, wenn sie sich zum Beispiel versteckt. Mhm. Die wird dann plötzlich zu einer Figur, die auf einem Poster da drauf ist, weißt du, was an der Wand hängt. Oder da kommt so ein Typ vorbei mit so einem T-Shirt. Und sie verschwindet dann in dem Motiv von seinem T-Shirt plötzlich, weißt du, wenn er vorbeiläuft und verschwindet zu ihren Verfolgern als Beispiel. Mhm. Die wird dann in einer Sequenz wird die dann zu so einer Fee und so. Das heißt, es springt halt super krass halt von einer Welt zur anderen. Okay. Du hast auch immer wieder so ein wiederkehrendes Motiv, das ist so eine wilde Parade, die dann immer wieder gezeigt wird, wo du so einen Haufen Küchengeräte, Telefonzellen, so ein Froschorchester, was irgendwie, keine Ahnung, was so eine Marschmusik bläst. Mhm. Und diese wilde Parade zieht halt so ein bisschen durch die Lande zu so einer wiederkehrenden Musik, die auch immer wieder zu hören ist.
Okay.
Also das ist zum Beispiel auch ein Ding, was hier immer wieder zum Vorschein kommt. Mhm. Jetzt weißt du, ich bin nicht der große Anime-Fan.
Ja.
Und wenn ich Anime-Fan wäre, wäre das hier wahrscheinlich eine potenzielle 10. Mhm. Also der ist schon krass in dem, was er macht. Aber was ich erwähnen muss, die Grenze zwischen fantasievoll und wirr ist manchmal sehr schmal. Mhm. Das heißt, der oder diejenige von euch da draußen in der Hörerschaft, die mir diesen Prozent, die mir diesen Film zu 100% erklären können und alles erfasst haben, was hier gezeigt wird, vor denen ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut, weil das ist meines Erachtens bei der ersten Sichtung nicht machbar.
Naja, also aber ist es denn so, dass es dich animiert, gegebenenfalls nochmal zu gucken oder so? Weil das ist ja auch eine Frage, ne? Wie ist das prozentual so? Weil wenn du ausreichend verstehst, um das hinterher gut gefunden zu haben, dann hat der ja einen enormen Rewatch-Value.
Ja, es ist tatsächlich schon ein großer Anteil, wo du nicht mehr durchblickst, wo du dich fragst, okay, was ist, weil dadurch, dass jetzt die Realität mit den Träumen verschmelzt und so, und es geht um diesen Fall und es geht um weitaus mehr und diesen Diebstahl und so. Mhm. Und da sind so viele Sachen drin, dass du schon so ein bisschen lost bist.
Okay.
Also das spielt schon nicht positiv rein, dass du jetzt sagst, so, okay, sondern du hast tatsächlich Fragezeichen in den Augen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei der Erstsichtung diesen Film hier komplett begreift und komplett versteht zu 100% und allem, was gesagt wird in diesem Film, auch wenn eine Menge erklärt wird. Mhm. Das würde ich dem Film eher ankreiden, dass der, glaube ich, ein bisschen zu viel will.
Ja.
Aber dem, was er zeigt und dem, was er macht und die Welt, die er aufmacht, Alter, die ist natürlich grandios. Mhm. Und ich glaube, ich würde es feiern, wenn daraus irgendwie so eine reale Serie oder so ein krasser Film mit einem hohen Budget irgendwie entstehen würde. Wer tatsächlich Pläne hatte für eine Verfilmung beziehungsweise für eine Serie, war Wolfgang Petersen.
Ach was.
Der ist ja mittlerweile auch verstorben, aber Wolfgang Petersen wollte tatsächlich den Stoff von Paprika in ein reales Szenario umsetzen. Das hat ja auch ein bisschen was von Strange Days, da waren es Erinnerungen, glaube ich, und keine Träume.
Ja.
Aber es ist ja ähnlich so, dass man da irgendwie von außen dann eingreifen kann in Erinnerung, hier sind es halt Träume und das ist schon...
Nee, aber das war ja nicht so bei Strange Days. In die Erinnerung konntest du nicht eingreifen.
Sondern?
Du hast sie nur konsumiert. Und dann ging es ja drum...
Ach stimmt, ja, man konnte die konsumieren.
Ja, das war halt wie eine Droge.
Genau, mit den Augentropfen war das. Oder?
Was?
War das nicht mit den Augentropfen?
Nein, Augentropfen war Looper.
Ach, das war Looper, ja. Jetzt würfel ich alle Filme aus.
Du kriegst so, hast so ein Teil gehabt und dann so wie so eine Art Haarnetz, was so aufgesetzt wird und dann schiebst du die Traum, also der Traum ist auf so einer Karte gespeichert, die schiebst du in das Gerät und dann konsumierst du das.
Guck mal hier. Strange Days von 97 zufällig?
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin beeindruckt.
Nein, aber den hatten wir ja doch auch mal im Podcast. Gut, das muss auch nichts heißen, aber nee, da weiß ich noch eine Menge tatsächlich.
Ja, hast du recht, ja.
Und der Clou war ja dann, dass dann jemand hingeht und auf dem Schwarzmarkt wurden dann Aufzeichnungen von Leuten, die umgebracht wurden.
Ja, stimmt, gedealt. So war das. Aber du weißt, was ich meine, diese Vermischung von Realität und Traum und Erinnerungen und so, also Strange Days wurde schon so ein bisschen wach in manchen Momenten. Ja. Ist ja auch so ein Sci-Fi-Szenario, was eigentlich in so einer abgefuckten, die Welt ist so ein bisschen verkommener, aber du hast jetzt keine fliegenden Autos oder so groß oder sowas, weißt du, und so ist halt, da spielt auch Paprika. Paprika spielt eigentlich in so einem realistischen Szenario mit einer Erfindung, die halt noch nicht realistisch ist.
Das klingt trotzdem super flashig alles.
Ja, ich glaube, du solltest dir den angucken. Und ich verstehe auch, dass Satoshi Kon hat so einen Stellenwert hat, so, weil das ist halt wesentlich flashiger und futuristischer als jetzt so die altmodischen, ich sag mal, Lachs hier, Märchenfilme von Miyazaki und Co., weißt du? Weil ich da natürlich ein großer Fan von bin. Sondern das ist wirklich so ein Erwachsenen-Anime, was Kinder nicht greifen würden von der Story und wo Kinder nicht klarkommen, was das hier soll. Sondern wahrscheinlich die ganz Kleinen eher verstören würde, im Gegensatz zu einem Miyazaki-Film. Mhm. Insofern ist das ein interessanter Regisseur. Also ich fand den Film schon gut und interessant. Und dafür, dass ich kein Anime-Fan bin, konnte ich hier mit einer Menge anfangen. Aber die Genialität, die manche hier sehen, also so wie einige aus unserer Bubble, Dennis zum Beispiel hat ihm, glaube ich, 5 Sterne gegeben. Mhm. Da bin ich nicht. Das kann ich verraten. Aber trotzdem dankbar, den mal gesehen zu haben. Also danke, Johnny. Insofern sehr bildgewaltig, sehr cool, sehr fantasievoll und auf jeden Fall schon einer der Besten in diesem Genre, die ich gesehen habe. Ich finde es auch gut, dass also die Sci-Fi-Szenario hat mir auch gefallen. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesen Action-Animes, wie sie auch schon das ein oder andere Mal gab und selbst die...
So Akira und sowas.
Ja, Akira und selbst diesen Sci-Fi-Einschlag von Ghost in the Shell und zu dir ich auch beide gesehen, habe ich nicht so verstanden, diesen Meisterwerk-Status. Hier wiederum bei Paprika. Den würde ich schon empfehlen.
Den würdest du empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also selbst an Leute, die Animes nicht mögen, würde ich sagen, so, guck dir den an. Wenn du jetzt gar keine guckst, wirst du mit dem eventuell was anfangen können. Deswegen ist es ein guter Ansatz von Johnny, dass er den hier gewählt hat. Mhm. Alright. Geht auch nur 90 Minuten? Okay. Ist relativ kurzweilig, also kurz erzählt, aber trotzdem sehr komplex.
Mhm.
Und hast du noch Fragen? Ansonsten würde ich 10 Punkten überleiten.
Nee, aber einfach ist das nicht, ey.
Nee, einfach ist es wirklich nicht, kann ich verstehen. Aber ich habe dir jetzt ein paar Anhaltspunkte gegeben. Insofern, mach was draus. IMDb 7,7. Metascore 81.
Wow.
Der taucht auch in einigen Listen auf. Letterboxd ist hier bei einer euphorischen 4,1. Was übrigens von seinen 4 Langfilmen die schwächste Punktevergabe ist.
Alter.
Das heißt, alle seine 4 Filme liegen über der 4,1.
Okay, krass.
Also der hat eine enorme...
Muss man sich dann offenbar doch mal was angucken.
Gute Quote, ja. Perfect Blue, Tokyo Godfather, das ist, glaube ich, der andere. Hat sich unsterblich gemacht mit seinen 4 Filmen.
Und es gibt übrigens von Amazon Studios immer noch den Plan, das als Serie zu adaptieren, habe ich gerade gesehen.
Die gibt's noch.
Ja, wurde zwar 2022 das letzte Mal geupdatet, aber auch mit scheinbar japanischen, oder wir sind in Japan, ja.
Ja.
Japanischen Regisseurinnen.
Mhm.
Ja, deswegen, wer weiß, vielleicht kommt da noch was.
Wir sind gespannt. Also da wäre ich mal, da würde ich hellhörig werden.
Mhm.
Wenn es heißt, dass da mal eine Realverfilmung irgendwie rauskommt oder so. Weil die
aber
Story
du hast
schon
ja jetzt wahrscheinlich gerne eine Hollywood-Adaption, ne?
Ja, natürlich. Als Kommerzgäste hätte ich natürlich gerne eine Hollywood-Adaption. Nein, wenn das eine gut gemachte asiatische Serie ist, ist es auch fein für mich, aber es ist ja trotzdem dieser Anime-Style und so, wo ich jetzt nicht so der Riesen-Riesen-Fan bin.
Ja.
Es sei denn, es ist Miyazaki. Das ist so ein bisschen so dieses Märchenhafte, das kaufe ich. Aber alles, was darüber hinausgeht, bin ich halt meistens nicht der Richtige.
Hm.
Ja.
Okay. Ich sag, du bist bei 7 Punkten.
7,5 ist es noch geworden.
Oh, fuck. Das ist mein erster Impuls.
7,5. Für Paprika, was für meine Verhältnisse und Anime-Verhältnisse tatsächlich schon ein sehr gutes Ergebnis ist. Insofern hat Johnny hier einen guten Job gemacht mit seinem Film.
Mhm.
Also, cool. Ich wäre mal gespannt drauf, wenn du den angucken würdest, wie der bei dir abschneidet. Also die Story wirst du auf jeden Fall sehr flashig finden.
Ja, ja, eben. Ich wollte den eh sehen. Das, ja.
Dann passt das.
Auf jeden.
Dann reiche ich dir Punkte nach und verlese mal 2, 3 Sätze dazu.
Mhm.
Ich wäre gespannt. Ja.
Aber ist das denn so, dass du das, dass sich das danach noch ein bisschen beschäftigt hat? Also hast du da nochmal drüber nachgedacht? Oder?
Ja, ja, du denkst schon drüber nach. Aber irgendwie kam mir auch während des Films schon die Frage, dass ich gesagt habe, du kannst hier nicht alles verstehen. Also ich bin schon bei, es gibt mehrere Momente, wo ich halt raus war, wo ich mich gefragt habe, okay, warum passiert jetzt das und wer ist jetzt dieser Charakter und so?
Mhm.
Das ist schon schweinekomplex. Also einerseits wird mir zu viel erzählt, wo ich sage, so ist eine Menge Exposition, aber andererseits verstehst du es trotzdem nicht zu 100% und versuchst, aber es wurde, glaube ich, auch zum Teil so ein bisschen offen gehalten, dass du selber auch so ein bisschen was rein interpretieren kannst, aber es macht die Sache, das als Ganzes zu erfassen, natürlich nicht leichter. Ich glaube, du hast es mal bei der Fortsetzung von dem Spider-Man, von dem Animations-Spider-Man, hast du es, glaube ich, auch mal erwähnt,
ja.
dass die auch ein bisschen übertrieben haben.
Mhm.
Dass es bei dem zweiten Teil irgendwie zu viel war, dass da so viel reingepackt worden ist und so viel Referenzen und so viel Handlung, dass du da auch irgendwann mal überfordert warst. Und so ähnlich kam mir das hier, glaube ich, auch vor.
Hm. Okay.
Um mal den Vergleich zu ziehen. Ja, aber guck's dir an, vielleicht.
Ja, mach ich.
Greifst du mehr ab als meine 77% und du holst vielleicht 82% das Gesehene.
Ja, also ich meine, 7,5 in Punkten ist ja schon auch echt gut.
Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, also dass der Film gut ist und dass der krass gemacht ist und mit Liebe und geil animiert und fantasievoll, das weiß ich dann schon zu schätzen.
Mhm.
Der ist schon cool. Alright.
Ja, und scheinbar wirklich eine Menge Inspiration für Inception gewesen.
Aber hallo, ja.
Wurden wirklich, da gibt es auf IMDb so eine Zusammenstellung, wo die Shots nebeneinander stellen.
Ah ja.
Das sind einige. Krass.
Ja, den habe ich nur einmal gesehen. Insofern müsste ich den wahrscheinlich auffrischen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt frisch Inception gucken würde, würde ich auch denken, ah, okay.
Mhm.
Hat aber einiges übernommen.
Ja. Ja. Ja, cool. Okay, mein nächster Film ist ebenfalls ein Los.
Mhm.
Kommt von Jan und heißt Jackass Forever.
Schönen Gruß.
Aus dem Jahr 2022. Der letzte Ableger aus dem Jackass-Universum und soll wohl auch der letzte bleiben, wenn man Johnny Knoxville glauben darf.
Ja, irgendwann reicht's auch mal, mit in die Eier treten, ja. Irgendwann ist man zu alt dafür.
Ja, zumal das ist der Punkt mit dem Alter, ne? So, mit den Verletzungen ist dann ab einem gewissen Alter ja auch nicht mehr so easy wegzustecken. Und ja. Hier haben sie natürlich wieder ordentlich auf die Kacke gehauen. Ja, okay, hast du den gesehen?
Das ist der einzige, den ich nicht kenne. Ich habe tatsächlich alles aus dem Jackass-Universum gesehen, sämtliche, also komplette Folgen der Serie. Ich habe die Filme alle gesehen, bis auf Jackass Forever 2022. Das war der letzte, den ich nicht gesehen habe.
Naja, aber es gibt zu dem Film noch so einen Ableger, Jackass 4.5, also 4.5, wo sehr viele Bits drin sind, die eigentlich für diesen Film konzipiert waren und dann nicht drin gelandet sind. Und das ist dann nochmal so eine Art Fernsehfilm. Den kennst du dann wahrscheinlich
nicht. Nee, den kenne ich auch nicht, weil der zusammenhängt direkt mit Jackass Forever. Also das ist, den davor habe ich noch mit Isa im Kino gesehen. Das weiß ich noch, weil Isa auch ein krasser Jackass-Fan war. Und da haben wir zusammen noch irgendwie Jackass 3 im Kino angesehen. Aber alles, was jetzt mit dem rumhängt, inklusive diesen Ableger, kenne ich nicht.
Naja, ich habe das früher schon auch sehr gefeiert.
Ja, war schon
lustig. Als das so losging, irgendwie Anfang 2000er, war das schon irgendwie geil. Ja. Genau, 2000
ist natürlich auch ein bisschen so sein Produkt seiner Zeit gewesen, so diese MTV-Zeit von damals und so, weißt du, Punk und Co.
Ja.
Also da gab es schon einiges, was man damals geguckt hat. Aber klar, die Jungs waren natürlich ein Begriff.
Naja, aber stimmt schon. War irgendwie ein Bestandteil von MTV und hat da halt so dazugehört wie irgendwie Crips oder sonst was. Und hast schon recht. Aber wenn du bisher alles gesehen hast, dann hat das ja für dich scheinbar keinen schlechten Alterungsprozess.
Nee, irgendwie habe ich dann einen Sweet Spot für die Jackass Idiots. Also auch diese Spin-Offs und so teilweise, die gemacht haben. Ich weiß, dass Steve-O zum Beispiel hatte doch auch diese Serie, wo er sich so mit im Dschungel irgendwie bei so Löwen hingelegt hat, weißt du, in so einem komischen Bärenkostüm und so. Und irgendwie Wild, irgendwas mit Wild hieß es und so. Und das fand ich auch richtig krass, Alter. Was der da teilweise sich erlaubt hat, Alter, bei bestimmten Wildtieren, sich da an so eine Weidestelle zu sitzen, in so einem komischen Kostüm und so, ey, das fand ich schon krass, wie ich gesagt habe, Alter, was für Wichser, Alter. Also wirklich, schon verrückte Truppe. Aber bin gespannt.
Naja, also, surprise, surprise, die machen jetzt hier nicht viel anderes als das, was sie schon immer gemacht haben.
Okay.
Im Gegenteil, die zelebrieren schon auch sehr, dass das jetzt 20 Jahre später stattfindet und greifen vieles wieder auf von den Sachen, mit denen sie halt auch groß geworden sind. Und übertreiben es dann natürlich maßlos. Und ich glaube, das ist schon auch, passt so ein bisschen zu meiner Wahrnehmung der Truppe. Natürlich kannst du nicht immer das Gleiche machen. Und wenn du schon so ein Konzept fährst, dann musst du dann natürlich immer noch einen draufsetzen und noch wilder und noch gefährlicher und noch absurder und noch ekelhafter vor allem. Und für mich war da schon, ich glaube so vor 10 Jahren oder so, war glaube ich das Ende der Fahnenstange erreicht, wo ich halt gedacht habe, so ja gut, also es ist dann halt trotzdem irgendwie das gleiche in grün. Und im Endeffekt geht es ja dann irgendwann nur noch drum zu sehen, wie viel haben die abbekommen bei diesem jeweiligen Stunt.
Ja, da ist ja auch der letzte Film, glaube ich, entstanden, oder? So 10 Jahre, 10 Jahre vor dem ungefähr, oder?
Das war, glaube ich, der letzte. Ich meine, ja.
Ja, kann ich verstehen, dass man dann auch sagt, so jetzt auch mal gut.
Na gut, also 2011 gab es ja einen Bruch, weil Ryan Dunn gestorben ist. Und dann ist ja eine Weile nichts passiert. Aber jetzt haben sie halt die verbliebene Truppe nochmal zusammengeholt. Wobei auch hier großer Unterschied, das war aber nicht von Anfang an so konzipiert, Bam Margera ist nicht dabei.
Ja.
Und das hatte folgende Gründe. Der hat sich wohl, also am Anfang, der hat eine Menge mitgedreht und der taucht auch in den Drehbuch-Credits noch auf. Wobei, ne, Drehbuch, weil halt die Stunt-Konzepte von den jeweiligen Leuten stammen, hast du hier 23 Autoren. Und Jeff Tremaine, der hat ja auch schon immer früher Regie geführt, der ist jetzt hier natürlich auch wieder am Start. Und ich finde es aber interessant, dass halt Spike Jonze einer der Produzenten ist.
Der war ja auch mal dicke mit denen.
Genau, und der hat hier auch die Eröffnungssequenz gemacht. Und das ist krass, Alter, weil dieser Film, die haben den ja während Covid gefilmt. Das hat dazu geführt, dass der mal kurz 1 Million teurer geworden ist, weil halt diese Covid-Konzepte, ne, die fressen sehr viel Kohle. Und das ist der günstigste Film seit dem ersten. Also die ganzen Filme davor waren teurer und trotzdem, obwohl der jetzt durch Covid teurer geworden ist, die kommen auf ein Budget von 10 Millionen jetzt unterm Strich. Und das Absurde ist, dass die Eröffnungssequenz 3 davon geschluckt hat.
Alter.
Das ist so ein Ding, die haben so sich so ein Bit überlegt, was dann ein bisschen ausgeufert ist Und dann fanden sie das alle so toll, dass dann eben Spike Jonze ankam und da so eine sehr cineastische Eröffnungssequenz draus gemacht hat. Also deswegen, allein für die Eröffnungssequenz lohnt sich das Ding eigentlich. Auch wenn es natürlich wieder hart nasty ist. Aber es ist schon auch, der Teil ist ein bisschen lustig. Und genau genommen stimmt es einen schon auch sehr drauf ein, auf das, was dann danach kommt, auch wenn das natürlich nicht mehr so aufwendig produziert ist. Aber der Eröffnungs-Gag ist wirklich sehr cineastisch aufgezogen, weil wir sehen Chris Pontius, beziehungsweise zu Anfang erkennen wir nicht, weil wir sehen nur seinen Schwanz, der grün angemalt und als Godzilla verkleidet ist.
Das sei nämlich natürlich, ja, das
den haben sie dann ja, an so.
Das ist so klar, dass Chris Pontius ist.
Nachher, wir sehen hier früher oder später jeden nackt. Jedenfalls haben die dann eben aus seinem Schwanz so ein Godzilla gebaut. Mhm. Mit so Armen an der Seite und dann hat der so Drähte, an denen der den bewegt und der Sack wird dann halt auch so vorwärts bewegt, weil da sind ja dann die Füße dran.
Mhm.
Und das Ganze halt grün angemalt, okay? Also das, der Teil ist schon auf jeden Fall witzig. Auch wenn der halt echt einen hässlichen Schwanz hat, aber für diese Godzilla-Formen oder dieses Vieh passt es ganz gut. Jedenfalls ist dann halt wirklich in so einem Blockbuster-Action-Look siehst du dann halt, wie diese Penispuppe durch so eine Miniaturstadt läuft und halt dann die Leute ankommen, Militär ankommen und den beschießen und du hast halt so einen kleinen Godzilla-ähnlichen Film mit dem Schwanz von Chris Pontius als Godzilla.
I'll tell you what it was about. It was about an hour and a half too long.
Okay.
Ja, und das, also ne, stell dir vor, die 3 Millionen hat diese Eröffnungssequenz gekostet. Die ist halt schon aufwendig gemacht, da explodiert ganz viel, da fliegen Leute durch die Gegend, viel Wirework und Special Effects und alles für das Ding. Und dann hast du halt auch zwischendurch in dieser Eröffnungssequenz springen die dann auch raus aus dieser Miniaturstadt und diese brechen diese Illusion, wo du dann halt den nackten Chris Pontius siehst mit seinem grünen Schwanz. Wie er über dieser Platte steht und versucht näher ranzukommen, weil er halt, ne, damit es irgendwie so aussieht, als würde halt dieses Vieh auch durch diese Straßen laufen.
Oh Mann.
Ja, also der Teil war schon sehr witzig, weil er halt aber auch wirklich aufwendig gemacht.
Ich hatte natürlich sofort Flashback an diesen Jackass-Moment, wo Chris Pontius seinen Schwanz mit so Mäusefell präpariert hat und dann in so ein Schlangenterrarium einfach seinen Schwanz reingehalten hat, Alter, ja. Wo irgendwelche Schlangen da rumgeschwirrt sind und er hat seinen Penis als Maus verkleidet. Die haben natürlich reingebissen, so, weißt du, in diese Maus.
Ja, sowas machen die hier natürlich auch.
Das war richtig nasty, Alter. Ja. Da dachte ich so, Alter, was macht der?
Naja, ja, und hier, die haben halt richtig krasse Make-up-Leute und so Miniatur-Artists geholt, ne, um diese ganzen Sachen zu machen.
Mhm.
Und dann wurde das halt richtig groß und dann ja, kam Spike Jonze dazu und hat dann da Regie geführt und das Ding ist schon ziemlich cool. Ja, und trotzdem ist das eben insofern thematisch eine Einstimmung, weil das ist jetzt hier auch ein bisschen, wie kann man das Gemächt diverser Männer aufs Härteste ruinieren, The Movie.
Hm.
Und das meinte ich halt, es hat ja in den letzten Jahren schon immer mehr Formen in die Richtung angenommen. Und zwar von Anfang an immer Teil des Konzepts, dass die sich halt irgendwas in die Eier ballern oder so, dass man sich auf diese Art verletzt. Aber da, Digga, also das, da geht's jetzt gefühlt nur noch drum. Ne?
Next Level, ja.
Ja. Also erstmal zum Aufbau, du hast dann eben diese Eröffnungssequenz und dann beginnen diese Bits, wie sie immer waren, mit der entsprechenden Musik und dem entsprechenden Ansager, hi, I'm so und so and this is bla bla bla.
Jackass.
Mm. Ja. Und da hast du dann eben Johnny Knoxville und die meisten von der alten Truppe sind dann eben auch wieder am Start.
Mhm.
Weeman und Co. Und dann aber auch ein paar neue. Die haben jetzt so ein bisschen den Jackass-Nachwuchs hier rangezogen.
Okay.
Und haben dann auch wirklich weltweit, da sind jetzt das ein Brite, glaube ich, dabei sogar, weil der halt über Instagram und YouTube aufgefallen ist, weil er ähnliche Stunt-Videos gemacht hat wie die Kloppos.
Mhm.
Und so haben die eben so ein paar neue Leute jetzt um sich rumgeschert. Und weil natürlich muss das ja irgendjemand auch kompensieren, weil du hast jetzt halt hier wirklich die in die Jahre gekommene Truppe.
Mhm.
Aber das Ding ist, als das 2000 losging, war Johnny Knoxville 29 Jahre alt. So, als sie diesen hier gedreht haben, war er halt 50.
Ja.
Und ich meine, das wissen wir selbst, das ist jetzt wirklich nicht ein Alter, in dem du dich noch allzu oft von irgendeinem Dach stürzen willst und sonst was. Und deswegen, klar, mussten dann neue, jüngere Leute ran.
Mhm.
Und er war ja auch deutlich älter als der Rest. Also ich meine, Steve-O war 26, aber die anderen halt alle so Anfang 20, ne?
Okay.
Wobei, nee, Wee Man war auch 27. Naja, und jetzt sind die halt alle um die 50. Knapp davor, knapp danach. Und
mehr oder weniger.
Das ist halt schon natürlich nochmal eine harte Nummer. Und deswegen hast du halt jüngere Leute, ja.
Funktionieren die? Also diese neue Garde oder die, die man halt noch nicht vorher gesehen hat? Weil das ist ja schon so ein bisschen so, du willst ja schon die vertrauten Jackass-Gesichter haben.
Ja, und ich finde, früher lebte das schon auch sehr davon, dass man halt irgendwie geglaubt hat, dass die alle miteinander befreundet sind.
Ja,
eben. Und dass es deswegen auch irgendwie alles okay ist, was die miteinander machen.
Jetzt wirkt es ein bisschen gecastet, oder?
Ist es auch, ja. Trotzdem geht, also die legen da schon auch wohl Wert drauf, dass eben auch rüberkommt, dass die sich alle total gern haben und so.
Mhm.
Aber bei manchen Beiträgen frage ich mich halt schon so, warum zur Hölle macht ihr das? Weil das halt wirklich ganz klar ist, schon bevor das Ding losgeht, du gehst hier mit einer harten Verletzung raus. Ne? Also früher waren die ja schon auch immer so aufgezogen, dass es abseits von der Verletzungsgefahr gab es meistens noch irgendwie einen Gag, dass das Ding halt irgendwie lustig war. Plus es gab schon auch immer eigentlich eine Option, dass wenn es ganz gut läuft, gehst du heil aus der Nummer raus.
Mhm.
Und da sind jetzt halt Sachen dabei, wo einfach klar ist, so, das geht nur drum, wie schwer wirst du verletzt.
Alter, okay.
Weil eben, also Schwanzwitze ohne Ende und wirklich so, dass es mir schon spätestens bei der Hälfte zu viel war.
Mhm.
Also ich glaube, ich habe 3 oder 4 Bits gezählt, wo es nicht um Genitalien geht.
Okay, die Quote ist höher als sonst.
Alter.
Mhm.
Und der Witz ist, die hatten noch mehr davon geplant. Es gab wohl noch einen so ein Bit, wo Steve-O dann so einen Ringordner um seinen Sack zumachen will. Haben sie dann auch raus, eben mit der Begründung, ja, es gibt schon zu viele Dickbits. Steve-O ist eh nicht mehr so krass vertreten. Achso, jetzt erstmal das Ding mit Bam Margera. Der war nämlich schon auch bei einigen Stunts dabei und dann ist er aber wieder mördernegativ aufgefallen, weil der halt immer auf irgendwelchen Drogen war, ständig betrunken, nicht gekommen ist, verspätet, bliblablub. So, und dann haben die Studios, Paramount Pictures, MTV und die Produktion hat halt gesagt, so Digga, das geht so nicht. Und haben rumdiskutiert und haben ihm halt auferlegt, so hey, entweder du machst einen Drogentest und beweist, dass du hier nüchtern am Set stehst oder du bist raus. So, und dann ist der durchgedreht, hat dann auf Instagram voll die Welle gemacht und halt gegen die geschossen. Dann alle verklagt, also inklusive Studio. Und es ging so weit, dass der Jeff Tremaine auch online irgendwie gedroht hat, den umzubringen und so ein Shit.
Mhm.
Ja. Und deswegen taucht Bam Margera hier nur noch auf. Also wenn du es wirklich weißt, so, dann ist in der einen Szene sein Arm noch im Bild und in den Credits ist er dann irgendwie der 21. von 23 Autoren oder so, aber ansonsten taucht er in dem Film nicht mehr auf. Und seine Eltern demzufolge auch nicht, was ja sonst auch immer so ein bisschen der Running Gag war.
Ja, gerade auch bei Viva La Bam, wenn man das gesehen hat und so weiter, waren auch seine Eltern sehr präsent, ja.
Naja, eben. Und sein Bruder noch und so, ne? Also das ist aber, das findet dann halt hier nicht statt. Und stattdessen haben wir eben die neue Truppe, die dann auch aufs Härteste misshandelt wird, als ein so ein sehr mehrgewichtiger Typ dabei.
Mhm.
Und dann haben sie halt so auf so einem Wüstenterrain so eine Schanze gebaut, wo sie Leute dann mit dem Surfbrett runterschicken und unten drunter ist halt so, stehen halt lauter Kakteen.
Mhm.
Ja, wenn sie einmal da durchgejagt. Das gehört aber tatsächlich noch zu den lustigeren Sachen, aber dann eben das Ding mit, wie kriegen wir möglichst hart die Eier von irgendwelchen Leuten zerstümmelt.
Und oha.
Kannst du dich erinnern an diesen Cup-Test mit den, das war glaube ich auch sogar schon direkt 2000, das Johnny Knoxville hat sich halt wie heißt das Ding, so diesen Eierbecher halt angezogen, ne, den du bei Baseball und Co. hast.
Ja, T-Shirts halt.
Ja.
Mhm.
Und hat dann da irgendwelche kleinen Mädchen reintreten lassen und so, ne?
Ja, ich, weiß, ich erinnere mich.
Du erinnerst dich eben. So, das Ding haben sie jetzt auf Crack durchgespielt und haben halt einen Typ, nicht Johnny Knoxville, sondern ein anderer, der sich da warum auch immer freiwillig für gemeldet hat. Und den jagen sie durch 4, 5 verschiedene dieser Szenarien.
Mhm.
Und eben, das geht auch vermeintlich harmlos los, dass ihm da halt eine Softballspielerin, Pitcherin, die jagt ihm halt volle Lotte da in den Softball rein.
Das ist schon wahrscheinlich auch recht wuchtig.
Ist auch schon nicht ohne so. Und dann kommt aber halt, sie wollten eigentlich Mike Tyson haben, der konnte dann aber nicht. Und dann haben sie halt einfach den MMA-Fighter mit dem härtesten Punch der Welt.
Oha.
Geholt. Okay. So, und dann spielen sie noch so ein Ding ein, wo eine Reporterin sagt, also physikalisch gesehen ist der Einschlag seiner Faust vergleichbar, wie wenn du von einem Ford angefahren wirst. So.
Mhm. Und ist ja hässlich, Alter.
Und den lassen sie ihm dann halt volle Lotte in die Eier prügeln. So.
Alter.
Und dann mit einem Eishockey-Puck auch.
Okay, das ist auch hart. Mhm.
Und das Schlimmste, weil da ist ihm dann halt auch wirklich einfach der Hoden gerissen, ist, dass dann ein anderer mit dem Pogo-Stick draufspringt.
Alter.
Ja.
Also er liegt auf dem Boden demnach.
Ja, ja, genau.
Okay.
Typ liegt auf dem Boden, der andere kommt mit dem Pogo-Stick an und springt einmal fett drauf und dabei ist ihm dann auch schön der Hoden gerissen, sieht auch entsprechend aus. Ist nicht schön.
Das wird dann noch gezeigt, das Ergebnis, ja?
Ja, ja.
Ja, ja.
Und das ist halt so, also da ist... Das war auch, also die Dinger waren zu keinem Zeitpunkt so, dass ich das irgendwie lustig fand.
Mhm.
Sondern ich dachte mir halt nur die ganze Zeit, der arme Hund, Alter, warum lässt er das mit sich machen? Also weißt du, mal zum Beispiel so ein anderes Ding, das fand ich dann wieder ganz nett. Spielen so ein bisschen Reise nach Jerusalem.
Mhm.
Mit so Sitzen, die aufgereiht sind. Und unter einem der Sitze ist so ein Sprengsatz.
Mhm.
So, das heißt, sie setzen sich hin und wissen halt nicht
ist ganz
so.
Geil, ja.
Eben, das ist ganz lustig so, weil dann auch ein bisschen Spannung ist. Das Ding ist, dann geht das natürlich hoch und ausgerechnet Wee-Man wird halt hochgeschossen und landet dann in der Mitte, wo die für diese Druck, also weil das war natürlich kein Sprengsatz, sondern halt so ein Druckding, ne, was halt Luft rausgeschossen hat, so aber halt ultra fett. Und die Rohre dafür, die waren halt in der Mitte, wo dann einfach Wee-Man drauf gelandet ist.
Alter, okay.
Klingt und das sind halt auch so Sachen, ist halt auch überschaubar lustig. Mhm. Wäre, glaube ich, lustiger gewesen, wenn der halbwegs sanft gelandet wäre. Ne? Also.
Ja, gut, aber darum geht es ja bei Jackass nicht, dass sie sanft landen.
Nein, aber es ist halt schon auch. Digga, das geht so weit. Die haben ja, das ist, glaube ich, auch auf dem Poster, das Bit mit dem Stier.
Oh, das war hässlich in der damaligen, ja.
Ja, eben. Das haben wir da schon mal gemacht, ne? Mhm. So halt, juhu, wir lassen uns vom Stier anrempeln.
Ja.
Alter. Der Stier nimmt Johnny Knoxville mal kurz auseinander.
Mhm.
Also wirklich, der schnappt sich den und wirbelt den einmal hoch, der überschlägt sich einmal und landet knocked out einfach auf dem Boden. Er hat sich die Rippe gebrochen, das Handgelenk gebrochen, eine Gehirnerschütterung, Hirnblutung und war einfach raus für eine ganze Weile. So, der musste wieder, Alter, die müssten mit so Magnettherapie mussten die sein Hirn wieder fit kriegen, damit der dann, also wirklich so mit so kognitiven Tests und so, weil der simpelste motorische Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegt.
Alter.
Und deswegen, da war noch ein anderer Stier-Stunt geplant, den haben sie dann halt gecancelt und so. Und auch da, also ich weiß nicht, fand das auch nicht groß witzig, dass der sich halt vom Stier hochnehmen lässt. So, weil, also wenn es drumherum noch irgendwie einen Gag gegeben hätte, aber der war halt einfach nicht da.
Aber ist halt, also tatsächlich, was die alten Folgen angeht, ist das schon eine der, die man 20 Jahre später sich noch merkt, dass sie da vor diesem Stier gejagt werden und dann hochgewirbelt werden und so und wie krank die damals waren und so. Also es ist schon, klar. Bleibt natürlich haften, auch wenn natürlich der Gag an sich ist überschaubar bei so einer Sequenz.
Ja, aber das ging mir schon immer so und ich meine, also sowieso sind leider ja auch wirklich viele der Bits, wo es dann nicht nur drum geht, wie wir uns die Genitalien zerstümmeln, da sind ja dann leider oft halt auch Tiere involviert. Und natürlich steht hier auch American Humane bliblablub dran. Trotzdem gibt's hier viele Tiere, die halt sehr gezielt in eine Stresssituation gebracht werden, damit die dann eben zubeißen, zuschnappen, whatever. Ne?
Mhm.
Und hier zum Beispiel Steve-O, der wirklich nicht in vielen der Dinger stattfindet, weil der ist halt auch schon in die Jahre gekommen, wollte wohl auch mehr Geld, dann haben die rumgestritten und so. Und Ergebnis war, er ist dann in diesem fertigen Film gar nicht mehr so oft aufgetaucht.
Mhm.
In diesem 4,5 taucht er wohl noch mehr auf und vieles davon ist dann aber auch für seinen YouTube-Channel irgendwie abgegriffen worden, wo er wohl jetzt irgendwie einen Großteil seiner Kohle mitverdient, aber er hatte wohl den Anspruch mehr zu bekommen, weil er halt sagt, hey, ich werde halt auch außerhalb von Jackass gebucht und so bliblablub.
Okay.
Ja, und ein Ding, was sie mit ihm machen, ist, sie pinnen ihm eine Bienenkönigin an den Schwanz und kommen dann halt mit einem kompletten Bienenstock an und gucken zu, wie sich dann natürlich sämtliche Bienen Richtung Bienenkönigin bewegen, um die zu schützen. Und dann hat er halt irgendwann einen kompletten Schwanz voll mit Bienen und natürlich stechen die dann.
Okay.
Wo ich mich halt auch frage, also was wäre denn da der bestmöglichste Ausgang gewesen, aber gut. Ja. Hm. Ja, ein Bit, wo er sich eigentlich einen Schwanz auf die Stirn tätowieren hätte lassen sollen, haben sie auch gelassen. Weil die sich hier halt wirklich hart verletzt haben. Also vor allem sämtliche aus der alten Truppe. Hm. Die haben ja halt richtig alle was abbekommen und wahrscheinlich nicht nur deswegen klar, dass das das Letzte ist, was die in die Richtung gemacht haben. Ich finde es ja ein bisschen lustig, dass Bruce Dern hier gerne einen Gastauftritt gehabt hätte.
Bruce Dern? Ja. Okay.
Aber die waren schon abgedreht, als sie das mitbekommen haben anscheinend. Ich weiß nicht, ob der vielleicht durch Bad Grandpa inspiriert war oder so. Das ist tatsächlich auch noch eins der witzigeren Bits, dass er einmal wieder als Opa so ein verstecktes Kamerading macht.
Ja, das fand ich auch ganz
cool. Wo so ein Möbelladen geht und dann schießen die ihn halt auch so von so einem Möbelding mal kurz durch die Decke und das Personal reagiert natürlich entsprechend. Ja, irgendwie fand ich solche Sachen halt sehr viel lustiger, als wenn sich einer mit seinen Eiern auf den Tisch setzt und drunter ist ein Loch, wo die durchgucken und dann hämmern sie halt mit einer Bohrmaschine dagegen. So.
Ja. Das ist nasty. Okay.
Weil, ja klar, also guckst du dann halt an, wie lange die diesen Schmerz aushalten, aber ja, es ist alles überschaubar lustig, aber es bringt auf jeden Fall eine Kurzweiligkeit mit sich. Ne, weil das ist ja immer sehr, sehr abwechslungsreich, auch wenn es dann eben jedes zweite Mal um irgendeinen Schwanzwitz geht. Mhm. Ein Ding ist sehr witzig, das hat nichts mit Schwänzen zu tun. Da müssen die so eine Step-Performance hinlegen oder müssen halt tanzen und der Boden ist aber halt, da wird Strom durchgejagt. Mhm. Und die kriegen halt die übelsten Stromschläge ab und sollen halt dabei tanzen. Also einigermaßen witzig.
Okay, also die Reise nach Jerusalem und den Stepptanz.
Nein, da gab's schon ein paar Sachen, die auf jeden Fall witzig sind. Mhm. Aber so wirklich gut gealtert ist das alles nicht. Ich glaube, ich hätte es natürlich als Teenager wahrscheinlich auch immer noch alles wahnsinnig hilarious gefunden.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Zeichen seiner Zeit ist und dass die Generation, dass damals auch die Jackass-Staffeln genau zur richtigen Zeit rauskommen sind und so mit dem Nachklapp jetzt so 20 Jahre später war ich skeptisch. Ich habe ihn auch nicht gesehen, insofern denke ich auch, das ist alles so ein bisschen, hätten sie mal gut sein lassen können, anstatt da noch einen Film zu drehen.
Ach, ich glaube, du wirst hier schon noch das ein oder andere sehr lustig finden.
Vielleicht, ja. Ich bin ja entgegen ja meiner Pups- und Fäkalhumor-Phobie, habe ich ja tatsächlich bei den Jackass-Sachen, habe ich ja auch über Sachen gelacht, Alter.
Ja, also das finde ich so lustig.
Stevo war ja derjenige, der sich auch so Spielzeugautos reingeschoben hat hinten und dann beim Arzt, beim Röntgen und so weiter. Mhm. Der dann auf diesem Röntgenbild gesehen hat. Und
das finde ich halt so krass, dass du das so witzig findest, weil wenn nur die Hälfte von so viel Fäkalhumor in irgendeinem Will Ferrell-Film drin ist, dann findest du das doof.
Ja, manchmal nein. Aber okay. Da ist ja, hier ist ja praktisch real passiert. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, als wenn das irgendwie nur so inszeniert ist, um das lustig zu finden.
Kannst du dich an das Ding erinnern, wo er damals in einen Laden reingegangen ist und in so eine Toilette gekackt hat, die einfach so ausgestellt war?
Da klingt jetzt irgendwie leise, aber...
Ja, das Ding haben sie natürlich auch nochmal aufgegriffen.
Ach so, das haben sie nochmal gemacht. Mhm. Okay. Ich kann mich erinnern an das Dixi-Klo, was sie dann auch mit dem Kran hochgehoben haben.
Ja, und
dann
ist hier natürlich...
durchgeschüttelt haben.
Ist und hier auch wieder drin.
Ja, da ist natürlich auch eine Menge daneben gegangen.
Deswegen, also sie setzen schon auch viel auf Nostalgie.
Okay. Halt,
ne? Also schon auch, man kriegt dann natürlich auch ein paar der alten Bilder zu sehen gegen Ende und so, also die ziehen da die Referenz. Mhm. Aber sag mal, ich bin da bei dir, also ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte.
Jetzt hast du Bruce Dern erwähnt, zu dem es ja nicht gekommen ist, aber öfter haben sich ja auch so bekannte Gesichter irgendwie bei Jackass die Ehre gegeben.
Hat ja,
jetzt
ist überschaubar hier.
Hat man hier keine großen Cameos.
Naja, also hat das Covid-Ding natürlich auch nicht geholfen. Ne?
Ja gut, stimmt.
Also Eric Andre ist dabei, tatsächlich auch in einem Bit, was ich recht witzig finde, weil es aber auch niemanden groß verletzt und schon auch ganz, ganz geil ist eigentlich so. Mhm. Ja, also du, ich bin hier super durchgekommen, ne? Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Also es ist einfach, früher hätte ich das wahrscheinlich auch mit allem verteidigt, weil ich das maßlos witzig fand. Das ist jetzt halt überschaubar.
Verstehe. Aber es war schon früher so, dass man sich gefreut hat, wenn mal irgendwas passiert ist, wo keiner zu Schaden gekommen ist oder keiner aufgespießt ist. Insofern, was du auch gerade erzählst, dass mal erfrischend ist und so weiter, dass mal irgendwie was lustig war, ohne dass jetzt groß Leute verletzt worden sind. Das hat man, glaube ich, auch damals so gehabt, dass du sich auch mal gefreut hast, wenn du mal so eine Atempause hattest zwischen dem zwischen den ganzen Aufgespieße und ins Eier getrete.
Ja, aber da eben, das ist hier stellenweise schon wirklich hässlich, Alter. Und ich, also früher, ich hätte es wahrscheinlich selbst gemacht, weißt du, so halbnackt irgendwie auf so ein Paintball-Feld und dann gucken, dass du möglichst wenig getroffen wirst. So, den Teil finde ich auch noch lustig. Mhm. Solange halt alles geschützt ist, was wirklich kaputt gehen kann.
Mhm. Aber beim Pogo-Stick wärst du dann wahrscheinlich raus.
Ja, also was soll denn dabei, also was ist, weißt du, bei dem ersten Szenario, da ist ja auch wahrscheinlich der Spaß so ein bisschen das Adrenalin, was damit verbunden ist, dass du halt nicht auch permanent getroffen wirst. So, es ist ja, also wer, sonst kannst du dich halt auch einfach zum Foltern irgendwo hinbegeben und dann gib ihm. Weil wer hat denn Bock, dass jemand mit einem Pogo-Stick auf deine Eier springt?
Ja, niemand,
Alter,
hat da Bock drauf, aber es geht natürlich schon ein bisschen um dieses, wie weit kann man gehen hier, weißt du, und
ja, ja, aber eben. Also
mit der Schmerzgrenze und mit dem von wegen, mit dem Daring und so. Also, das ist ja ein bisschen der Reiz des Konzepts.
Ja, naja, aber jetzt guck mal, da ist diese Szene bei 40-Year-Old Virgin, wie der seine Brusthaare gewaxt bekommt, tausendmal lustiger als alles, was du hier siehst. Und okay, das ist auch ein realer Schmerz, den er durchlebt hat. Weißt du, weil es echt gemacht wurde.
Ja, es gibt aber den einen oder anderen bei Jackass, in der Geschichte, in der Historie von Jackass, der dem nahe kommt, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden. Ja. Nur jetzt von dem, was ich hier halt gesehen habe,
okay,
das sind wahrscheinlich, ja, die besten sind schon so die aufgewärmten Sachen, aber das, was die sich da neu ausgedacht haben, da ist wenig dabei, wo ich sage, boah, Alter, das war so geil absurd.
Ja, ich habe es befürchtet.
Und weißt du, wenn dann halt auch eben das Ding mit den Tieren, die eine lässt sich vom Skorpion in die Lippe stechen.
Mhm.
So, natürlich musst du das Skorpion, musst du halt so lange nerven, bis es zusticht.
Mhm.
Und mit der Spinne genauso. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, gut. Mhm. Nicht, also das Tier hatte keinen Spaß, ihr habt euren gehabt, ich weiß nicht, ob es das wert war.
Okay.
So. Aus diesen 10 Millionen ist dann trotz Covid und allem Gedöns sind über 80 geworden, aber das ist wahrscheinlich auch entfernt von dem, was die früher mal gerissen haben.
80 Millionen haben die gemacht. Mhm. Das ist aber nicht ohne, Alter.
Nee, natürlich ist das nicht ohne.
Okay. Ich mein,
10 Millionen Budget.
Mhm. Haben sie doch ihre Fans anscheinend.
Ja, ja, klar. Logisch. Ja, wie kriegen die sonst die Kohle für so einen Film zusammen?
Mhm,
nach all den Jahren. So, jetzt Punkte. Und da hat mich dann doch was überrascht. 6,8 auf IMDb. Und jetzt halte ich fest, Metascore ist bei 74.
Alter, was?
Und ich sag, mir sind hier zu viele Schwanzbits drin.
Okay, was geht hier falsch? Was läuft hier falsch?
Ja, weiß ich auch nicht. 3,6 auf Letterboxd. Und jetzt du.
Das ist natürlich schwer jetzt. Ich sag 5,5.
6 sind es geworden.
6 noch.
Ja.
Na gut. Glimpflich davon gekommen.
Ja, weil es eben wirklich eine Kurzweiligkeit hat, die man dem ja schon auch anrechnen muss. Also man kommt hier wirklich gut durch.
Aber trotzdem hier. It was the most painful season
of my life. Ja.
Trotzdem einer von denen.
Ja, da sind halt schon eigentlich Sachen, aber ich denk so, Alter, mit den Nüssen kannst du nie wieder irgendwas anstellen. Ey.
Klingt so. Ja, weiß nicht, ob ich mir Jackass Forever nochmal angucke, aber irgendwie.
Das eine Sache,
ich das Gefühl, das würde meine Legacy so ein bisschen zerstören.
Ach was, nee, also weil, wie gesagt, sie fangen ja auch ein bisschen harmloser an, weißt du so.
Wenn du sagst, dass es nur so, also es jeder zweite Witz irgendwie auf Genitalien geht, das war ja früher auch nicht so, dass sie jetzt nur Schwanzwitze gemacht haben und so. Also.
Zum Beispiel ein Ding ist, da machen sie so ein Quiz mit Fragen, die wohl für Viertklässler normalerweise gestellt werden und trotzdem verkacken die das dann.
Mhm.
Und die stehen da alle in Unterhose vor so einer Apparatur, wo eine Fliegenklatsche dran ist, die halt vom Boden dann so einmal rüberschwingt.
Okay.
Und natürlich dabei die Eier mitnimmt, ne? Die halt so richtig schön einmal gegen die Eier klatscht.
Mhm.
Das bewegt sich noch in einem Bereich, wo ich sage, kann ich mir vorstellen, dass das richtig schön wehtut, aber du hast nichts kaputt gemacht damit, weißt du?
Mhm. Verstehe.
Und da sieht tatsächlich auch einigermaßen witzig aus, wie die dann halt vor diesem Ding stehen und dann flotsch.
So. Ja, jetzt gucke ich mal hier, wer den gesehen hat hier. Sind
so,
ja dann
ja
noch einige. Also unser Dennis gibt ihm 4 Sterne.
Mhm.
Und hier Atombomb 4 Sterne.
Okay.
Classic Dave, 3,5. Daniel, 4 Sterne.
Sind sie da vielleicht alle ein bisschen nostalgischer
unterwegs? Ja, nostalgisch vielleicht, ja. Phil, auch 4 Sterne. Dietz ohne Bewertung.
Ja.
Hoffi, 3 Sterne.
Guck's dir mal an.
Hm. Ach, die haben ihn sogar besprochen bei sich. Folge 62.
Wirklich? Okay.
Na gut.
Na dann.
Ja, vielleicht schaue ich mir den mal an.
Ja, mach mal.
Bis jetzt war ich nicht so motiviert, aber vielleicht gucke ich mir an. Ich war ja früher tatsächlich großer Fan.
So, jetzt du.
Alright. So, dann komme ich zu meinem nächsten Projekt. Und ich kannte natürlich schon vor dieser Episode das Line-Up von den Auftragsfilmen, was die Folge angeht.
Du hast so gepennt, Alter.
Ja, drück mal nochmal. Machen wir jetzt.
Siehst du, das Schöne ist, ich kann mich dahingehend ganz gut einschätzen. Du hast dich wieder mal maßlos überschätzt.
Nee, ich hab.
Ich sag dir dann Bescheid. Bei 21 Minuten sag ich dir Bescheid.
Tatsächlich, 21 Minuten hab ich verpennt, aber während du rezensiert hast, dachte ich so.
Wir sind bei einer Stunde 21 fürs Protokoll.
Aber während du rezensiert hast, dachte ich so, okay, erwähne ich sie jetzt so zwischendrin und dann dachte ich so, nee, komm, ich will jetzt deinen Flow nicht unterbrechen.
Du hast es also original 4-mal vergessen jetzt.
Wir machen sie jetzt zwischen den Rezensionen, habe ich mir dann gedacht, so als ich die nicht unterbrechen wollte.
So ein Quatsch.
Ist so.
Du hast einfach verbimmelt.
Ich habe es am Anfang verbimmelt, ja, klar.
Logisch. Du hast 4 Möglichkeiten das verbimmelt.
Ja gut, dann habe ich 4 Möglichkeiten verbimmelt und?
Große Versprechung und nichts dahinter.
Große Versprechung gemacht. Leck mir am Arsch. Kann ich jetzt weitermachen?
Yay.
Hau raus, ich bin gespannt.
Also ich wusste ja vom Auftragsportfolio heute, ja, irgend so ein Accident, bla, hier, Accident Man hier mit Scott Adkins, Bud Spencer und Terence Hill-Film, ja.
Alles doof.
Dachte ich so, okay, Katinfraß heute, was das Portfolio angeht.
Jetzt kommt die hohe Kunst, ja.
Jetzt kommt die hohe Kunst. Natürlich. Ich muss natürlich den Katinfraß ein bisschen aufwerten, muss sagen, ich will mal was gucken, was ein bisschen die Qualität hier aufwertet. Du mit Jackass und das hilft natürlich auch nicht.
Ich freue mich.
Oh!
Ja. Also habe ich eine Filmografie reingeguckt von einem Herrn, von dem ich noch keinen schlechten Film gesehen habe und wo ich auch nicht glaube, dass er einen schlechten Film gedreht hat. Und habe eine ziemliche Perle gefunden, um es mal abzukürzen. Und es ist gar nicht so lange her, dass wir den hatten, nämlich in Episode 4 haben wir über Prince of the City geredet. Von Sidney Lumet.
Episode 4 ist schon eine Weile her.
Episode 400.
Ach so.
Habe ich viel gesagt?
Weiß ich nicht. Vielleicht ist bei mir wieder was geglitscht.
Ich glaube, bei dir glitscht einiges. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich viel gesagt habe. 400 meine ich natürlich.
Okay.
Filmografie von Sidney Lumet. Er gibt auch alles heute, Alter, ob ich zu dumm rechne.
Was?
Er gibt alles heute.
Ich hab noch ein paar gut, ey.
It's time to party
hardy! Yeah! So.
This is a bad story.
Sidney Lumet.
Ja, wir lieben ihn.
The Pawnbroker heißt der Film. Der Pfandleiher aus dem Jahr 1964. Eher einer aus der zweiten Reihe.
Der Pfandleiher?
Mhm.
Ist auch ein Berufsfeld, was noch nicht so oft beleuchtet wurde. Also in Hauptrollen.
Ja, da hast
oder?
Du recht, ja.
Nein, weil es gibt ja super viele Filme, in denen so ein Pawnshop kurz eine Rolle spielt, weil jemand dahin musste und
aber
das ganz wertvoll ist.
Ja, klar, Uncut Gems und so. Ja.
Ja.
Aber ein Zentrum gepackt ja selten.
Ja, geil.
Oder hier so Schlüsselmacher. Da kenne ich auch nur einen. Al Pacino hat mal einen Schlüsselmacher gespielt. In Mangold oder Mr. Mangold oder wie der heißt.
In der Hauptrolle auch, ja?
Ja, ja, in der Hauptrolle.
Okay. Ja, aber stimmt, gibt's auch nicht. Oft.
Ja, geht in die Richtung. Das Drehbuch stammt von Morton S. Fine. Der viel TV gemacht, war der Creator von Tennisschläger und Kanonen. Die Serie hat er auf jeden Fall erdacht, also das ist auf jeden Fall namhaft. Vielleicht kennst du die Neuauflage, I Spy, hieß die Verfilmung von der Serie, mit Eddie Murphy damals und Owen Wilson.
Ach,
vielleicht
ja.
Hast du die gesehen.
Ja, ja.
Das basiert auf der Serie Tennisschläger
und Kanonen.
Dann haben wir noch 2 weitere Drehbuchautoren, David Friedkin.
Mensch, ich lerne hier immer was, du.
Ja. Der auch gleiche Vita. Und dann haben wir noch Edward Louis Walland, der Autor der Buchvorlage war. Das Buch entstand 1961, 1964 kam dann die Verfilmung. Und die haben einiges an Hustle über sich ergehen lassen, um überhaupt Produzenten zu finden, beziehungsweise Leute, die den Stoff finanzieren. Weil das war schon, also das war, die Aussicht war eher schwach, dass das hier ein kommerzieller Erfolg werden würde. Weil es geht um einen KZ-Überlebenden, was schon mal irgendwie bei den Hollywood-Studios erstmal so, wo sie sich denken, so, okay, denen eine zentrale Rolle, das kann nichts werden, finanzieren wir nicht. Und deswegen mussten die ein bisschen hausieren gehen, bis sie letztendlich dieses Projekt hier finanziert gekriegt haben.
Mhm.
Am Ende hat Lumet dann Hauptdarsteller Rod Steiger mit dieser Rolle seine 2. Oscar-Nominierung eingebracht nach On the Waterfront. Und der war hier Oscar nominiert für die Verkörperung von Sol Naserman. Denn Sol Naserman oder Sol Naserman ist nämlich, wie ich schon erwähnt habe, jüdischer Herkunft und es gibt ein Flashback in die Wirren des Zweiten Weltkrieges, wo er nämlich mit seiner Familie, seinem Vater und seinen Kindern auf einer Wiese ganz friedlich irgendwie an so einem See Picknick veranstaltet. Und dann kommen ein paar Herren mit Nazi-Uniformen um die Ecke. Und dann endet das Ganze hässlich, nämlich im Konzentrationslager für alle Beteiligten. Und der Einzige, der das Ganze überlebt, ist Saul. Und nach diesen Kriegswirren wandert Saul dann aus nach Amerika, landet in New York und eröffnet diesen Pornshop, um den es hier geht. Also er ist der besagte Pfandleiher aus dem Titel. Und führt diesen Pfandleihshop natürlich mit knallharter Hand und Leute kommen natürlich rein. Du siehst natürlich das Elend, was da Tag ein, Tag aus irgendwie reinkommt in den Laden, die Geld brauchen, die ihre Pokale, die irgendwo mal an triumphalen Tagen irgendwie gekriegt haben, die versuchen dann zu veräußern, weil sie gerade kurzfristig Kohle brauchen, weil die einen finanziellen Engpass haben oder Drogenprobleme oder was auch immer. Also du siehst wirklich so das schlimmste Klientel, was du erwarten kannst, die halt irgendwie ihre Sachen verpfänden wollen, ist ja klar. Mhm. Und er bietet denen aber immer irgendwie $2 oder $1 oder $3 für Sachen, die eigentlich viel wert sind und die sind natürlich total angepisst und so weiter, warum die so wenig Geld kriegen, gehen aber dann das Geschäft ein, weil die dann eben diese $2 oder $3 gerade brauchen in diesem Moment. Mhm. Und er ist sehr in sich gekehrt, er ist sehr introvertiert, er ist sehr ruhig, er lacht nie und ist auch das komplette Gegenteil von dem Azubi, der da nämlich, den er da einstellt, der heißt Jesus. Lateinamerikaner, sehr quirlig, aufgedreht, singt, während er durch die Regale da geht und so. Also komplett das Gegenteil von Saul, der nämlich komplett auch gezeichnet ist durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs und durch den Verlust seiner Familie. Er lebt mittlerweile bei seiner Schwester. Mhm. Nee, nicht bei seiner Schwester, sondern bei der Schwester von seiner verstorbenen Frau.
Okay.
Also die ist nämlich schon vor ihm nach Amerika gezogen und die hat so ein Zimmer für ihn eingerichtet und sie wohnt praktisch bei der Schwester und ihrem Vater, der auch mittlerweile bettlägerig ist und sehr alt geworden ist und fristet da so sein Dasein. Und wir sehen schon am Anfang irgendwie, während Saul da irgendwie in diesem Vorgarten liegt, weißt du, auf so einem Liegestuhl und sonst sich da. Und da sehen wir schon so ein bisschen so die alte Welt, wie sie auf die neue Welt prallt, weil die Tochter von seiner Schwester ist natürlich so eine, legt sich dahin mit Bikini, weißt du, und liest irgendwelche Modezeitschriften und so hin und her und quatscht ihn halt voll und ist eher so die neue Generation. Er will einfach nur in Ruhe gelassen werden, weil er halt auch unter anderem auch sehr gezeichnet ist von diesen KZ-Erlebnissen. Mhm. Und das spielt eine große Rolle in dem Film. Weil es wird immer wieder gezeigt, wie er Flashbacks hat an den Zweiten Weltkrieg, an das Konzentrationslager, an den Transport dahin und alles, was dazugehört. Das heißt, während wir sehen, dass Saul zum Beispiel mit der U-Bahn fahren muss, in einer überfüllten New Yorker U-Bahn, werden natürlich
an den Zug.
Genau, werden Flashbacks an den Zug natürlich immer wieder eingeblendet, so kurz, weißt du. Und du siehst, er wird nervös. Also er ist definitiv gezeichnet durch diese Erlebnisse, die er da hatte.
Okay.
Und auch dieser Pornshop ist ein bisschen symbolisch und so ist es auch gedacht worden, weil du siehst natürlich sehr viele Rohre, Verkabelungen, dieser Käfig, weißt du, wo er so hinter agiert und so. Das erinnert so, natürlich alles ein bisschen an eingesperrt sein, weißt du, nicht so richtig rauskommen und mit der Außenwelt nicht so richtig kommunizieren. Jetzt ist er halt auf der anderen Seite und jetzt beurteilt er halt die Leute, weißt du, und bezeichnet sie halt als Menschen zweiter Klasse und so, obwohl er vorher als Mensch zweiter Klasse behandelt worden ist und so.
Ah, okay.
Weil es kommen natürlich auch zwielichtige Typen in den Laden, weißt du, oder so Junkies und so, wo er dann zu Jesus sagt, das sind keine Menschen. Und Jesus sagt dann, sowieso sind das keine Menschen, das sind genauso Menschen wie du und ich. Und er sagt, nee, das sind für mich keine Menschen, das ist so Abschaum. Weißt du, das heißt, er urteilt dann über andere Leute, obwohl er eigentlich in der Situation sein müsste, dass er es besser wissen müsste.
Mhm. Und gibt es da noch eine Entwicklung dann?
Es gibt,
was diese Haltung angeht?
Ja, na, es gibt oder eine kleine Entwicklung, weil er ist natürlich von dem Charakter, also so wie er gezeichnet ist und so wie er halt natürlich vom Typ ist, dreht er sich jetzt nicht um 360 Grad, sondern er bleibt immer noch der gezeichnete, verlorene Charakter am Ende des Films. Aber natürlich öffnet er sich und denkt über bestimmte Sachen nach. Mhm. Warum Sidney Lumet damals so ein bisschen gezögert hat, Rod Steiger hier in die Hauptrolle zu besetzen. Rod Steiger war eher so ein ausladender Schauspieler, der eher viel gemacht hat in seinen Rollen. Ja. Also so dieses Shakespeare'sche Schauspiel, der war nicht so der Dezente. Mhm. Und Sidney Lumet wusste aber, er wollte jemanden, der wenig macht, der Understatement macht, der ganz wenig Ausbrüche hat emotional. Mhm. Und Rod Steiger hat ihm versichert, der kann das auch. Und der spielt das dann halt mit kompletten Understatement. So hat er den auch gebracht. Und es gibt ein, zwei Gefühlsausbrüche hier oder emotionale Momente, wo er halt völlig ausrastet, so weißt du, wo du siehst, so er ist am Zerbersten gerade innerlich.
Okay.
Und das wirkt natürlich, das hat natürlich einen zehnfachen Impact, weil er natürlich die ganze Zeit dieser introvertierte, ruhige Typ ist, dem du überhaupt nichts anzumerken hast und überhaupt keine Regung zeigt.
Okay. Klingt sehr interessant, aber also es gibt nicht wirklich einen zentralen Konflikt, um den es dann geht, sondern es ist so seine Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit, oder?
Ja, es passiert natürlich einiges, was ich hier nicht erwähnen will. Also es gibt natürlich, also eine von den Sachen ist zum Beispiel ein Überfall auf dem Pawnshop, der dann geplant wird von ein paar Gangstern in diesem, in diesem lokalen Kreis, der dann irgendwie aufgezogen wird. Mhm. Und auch der zieht hier natürlich weitere Kreise. Aber in erster Linie ist das so eine Charakterzeichnung von diesem Typen, der seine KZ-Erlebnisse praktisch jetzt nach New York mitbringt und jetzt auch in so einem Slum lebt, weißt du, mit Abschaum um ihn rum und so und eigentlich von einer Hölle in die andere Hölle geflüchtet ist, weißt du?
Okay.
Obwohl er jetzt eigentlich frei ist, ist er nicht so richtig frei. Mhm. Und lebt halt ein Leben, was ihm halt, was ihn halt auch nicht wirklich erfüllt. Es gibt zum Beispiel auch eine weibliche Person, die hier eine Rolle spielt, die ihn versucht so ein bisschen da rauszulocken und die ihn halt so anbaggert und mit ihm daten will und so. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel auch eine sehr, sehr, sehr starke Szene, wo er dann plötzlich bei ihr vor der Tür steht und so. Aber auch hier keine Gefühle wirklich zulassen will, weil er natürlich auch sich seiner verstorbenen Frau und so und seiner Familie komplett verpflichtet fühlt und da nicht in dieses neue Kapitel aufschlagen will. Also es ist ein starker Film und es ist eine starke schauspielerische Leistung von Rod Steiger. Insofern in der Hinsicht auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film und eine absolute Empfehlung von mir.
Wie sieht's hier mit der Tonalität aus? Jetzt mal im Vergleich zu Prince of the City, der ja schon auch mit einer sehr ordentlichen Laufzeit daherkommt und das Pacing ist entsprechend. Ist das hier auch so ausladend?
Nicht ganz so lang von der Laufzeit. Der geht Stunde 56, habe ich mir notiert. Mhm. Ist in Schwarz-Weiß und ist natürlich jetzt kein Action-Vehikel. Also im Gegensatz zu Prince of the City, wo du natürlich Korruption hast, Bullen,
naja, das ist nun Verbrecher auch und kein so. Action-Vehikel. Also.
Naja, aber es ist schon so ein Cops and Robbers-Ding so. Also das hast du hier natürlich nicht, weil hier geht es um einen Pfandleiher und einen Pawnshop, so weißt du. Du hast natürlich die bösen Gangster, die da so ein bisschen das Sagen haben. Was ich schon ganz interessant finde, ist tatsächlich, dass du schwarze Charaktere hast, die hier aber nicht so als, also nicht ausschließlich so als diese Zuhälter- und Gangsterfiguren dargestellt worden sind, sondern einer zum Beispiel macht zwar auch krumme Geschäfte, ist aber so der Gentleman im Szenario. Und es ist eher so der Typ, der so in hohen Kreisen gastiert, der sich immer fein gewählt ausdrückt und so, das ist so der Strippenzieher.
Okay.
Der übrigens gespielt von Brock Peters. Der war nämlich der angeklagte junge Mann bei Wen die Nachtigall stört.
Ach.
Also To Kill a Mockingbird. Mhm. Der spielt den Gangster, der eher so fein gekleidet immer mit Anzug rumrennt und so und eher aus guten Haus ist, was man damals ja auch selten besetzt hat. Mhm. Jaime Sanchez wiederum, der diesen Jesus gespielt hat, seinen Azubi, der später oder früher auch bei The Wild Bunch mitgespielt, Carlitos Way und so danach, also auch definitiv gesehen. Geraldine Fitzgerald war Oscar-nominiert für Wuthering Heights. Alles so Gesichter, die man gesehen hat in verschiedenen Filmen. Also ja,
Geraldine Fitzgerald ist ein großer Name.
Auf jeden Fall. Und dann nochmal noch, wenn man genau hinguckt, als Statist haben wir Morgan Freemans Filmdebüt, hier bei so einer Straßen-Brawl-Szene dann irgendwie mit seiner Zigarette im Hintergrund steht.
Ach, wie geil.
Und das Ganze beobachtet. Das heißt, wir haben hier Morgan Freemans ersten Film, 1964.
Okay, aber wie krass. Das heißt, es hat halt nochmal kurz 30 Jahre gedauert, bis die Menschheit Morgan Freeman kannte, ne?
Das hat nochmal 30 Jahre gedauert, ja, richtig. Jetzt ist er nicht mehr wegzudenken, aber hier ist er zum ersten Mal aufgetaucht.
Ey, aber da siehst du mal, ne? Also, wie lange man manchmal da dran arbeiten muss, bis man dieses Glück hat.
Ja. Ich meine, der war sowieso ein Spätzünder, was seine Karriere angeht. Na, es gab ja einige. Ich glaube, Anthony Hopkins und so hat ja auch, glaube ich, mit 40 oder so zum ersten Mal. Ich glaube, Schweigen der Lämmer war ja das erste, wo die Leute mal sich seinen Namen gemerkt haben. Weißt du,
selbst bei Elefanten. Genau, aber der hat so natürlich auch trotzdem in jungen Jahren was gemacht.
Der hat eine Menge gemacht, aber dieser Durchbruch, weißt du, dass er zum Weltstar wurde, kam ja dann.
Ja, und das war ja bei Morgan Freeman auch Driving Miss Daisy. Und
genau, davor
noch eher Shawshank Redemption. Und das beide halt 94 oder so.
Richtig, ja. War klar, da vorher Glory und so cool gemacht, aber das sind alles Filme, wo du dir nicht sein Gesicht oder seinen Namen gemerkt hast, wie bei vielen Leuten. Brian Cox ist ja auch so ein ähnlicher Typ.
Ja, ja.
Den kennen ja Filmfans, aber der ist like Succession und so weiter, das ist der Begriff und der ist ja über 70, Alter.
Ja, das ist krass.
Da kommt sein Durchbruch. Ist nicht das erste Debüt, weil das ist der erste große Score-Job von Quincy Jones. Der hat hier die Filmmusik geschrieben. Und ich habe ja schon gesagt, dass
wir hatten doch schon mal einen Film, wo es hieß, das war der erste Score von Quincy Jones.
Also ich habe schon erwähnt, dass der hier einige Scores geschrieben hat in seiner Geschichte, als ich über seine Doku geredet habe, aber das ist tatsächlich eine von den großen kommerziellen Filmen, sein erster Score. Vielleicht hat er vorher noch irgendwie ein, zwei andere Sachen gemacht, aber...
Nee, irgendwie bilde ich mir halt gerade ein, dass wir genau die Info schon mal hatten, aber okay.
Können wir nochmal nachgucken, aber...
Ja, ist jetzt auch nicht so wild,
ob das
genau der erste ist oder nicht. Okay, aber hörst du das oder ist das für dich
ja,
irgendwie...
Ja, auf jeden Fall hört man hier Quincy Jones, Alter.
Ja?
Also du hörst ja unter anderem auch diesen... was auch Jazzy Jeff und Fresh Prince und so gesammelt haben. Dieses Girls Ain't Nothing But Trouble und so. Also diesen Bossa Nova Blabla Song. Der ist zum Beispiel super bekannt von Quincy Jones. Der läuft hier im Film.
Mhm.
Abteilung Musik. Dann können wir mal gucken, was hier auftaucht in seinen frühen Werken. Der Pfandleiher. Erster Credit tatsächlich, der hier auftaucht.
Geil.
Die 27. Etage.
Ach, siehste.
Da zweiter Credit.
Dann haben sie uns da beschissen.
Uncredited tatsächlich da noch. Also,
okay.
Das ist so krass, weil...
Aber war das gleiche Jahr oder war... Nee, 27.
Etage. Fanta war 64, 27. Etage war 65. Aber okay. Was krass ist, danach kam Stimme am Telefon, Score, The Swinger Score, Anruf für einen Toten Score, sein großer Auftrittsscore und bei allen sechs Credits war er nicht genannt. Weil als schwarzer Komponist natürlich und so weiter immer noch unterm Teppich gekehrt und durfte zwar irgendwie den Credit darstellen und danach ging das noch weiter, Alter. Nicht genannt, Alter.
Krass, ne?
Hier, 1971 wurde zum ersten Mal meine Credits erwähnt.
Wow.
Das ist so hässlich, Alter. Und hat 20 Serien und Filme davor, hier, in der Hitze der Nacht.
Ach ja.
War auch der Score Arranger. Nicht in den Credit aufgetaucht, Alter. Ist unfassbar.
Und das war doch auch Rod Steiger.
Ja, dafür hat Rod Steiger dann letztendlich seinen Oscar bekommen.
Stimmt, da hat er einen Oscar für bekommen.
Ja, das war dann die dritte Oscar-Nominierung und da hat er ihn gekriegt.
Ach.
Mh. Und in noch einer Hinsicht hat der Pfandleiher Filmgeschichte geschrieben, weil man musste mit der MPAA hart verhandeln, weil nämlich eine nackte Frau frontal gezeigt worden ist.
Oh.
Und das war damals ein absolutes First.
Aha.
Weil Thelma Oliver spielt nämlich eine sehr verzweifelte Dame, die in diesem Pornshop steht und ihm auch körperliche Dienste anbietet.
Okay.
Und sich dann vor ihm auszieht. Und sie war auch erst verunsichert, weil sie nämlich mit der üblichen Over-Shoulder-Aufnahme halt gerechnet hat, wie sie sonst immer gedreht worden ist, dass man halt nicht sieht. Aber man hat hier mehr gesehen und man sieht ihre Brüste, man sieht, wie sie sich auszieht. Die Kamera ist halt vor ihr und so.
Mhm.
Und das gab es damals noch nicht. Und das war neu. Und damit hat sie letztendlich im Jahre 64 Filmgeschichte geschrieben.
Krass. Okay, interessant.
Und dann 4-5 Jahre später musste die MPAA auch aufgrund dessen so ein bisschen die Bestimmung lockern und so, weil dann zu viele Sachen waren, die halt dagegen gesprochen haben. Ja, Rod Steiger war übrigens, was die Oscar-Nominierung angeht, nicht so begeistert, dass er gegen Lee Marvin verloren hat. Der hat nämlich für Cat Ballou gewonnen.
Mhm.
Und Cat Ballou war das krasse Gegenteil von dem Saul Naserman, den er hier in The Pawnbroker dargestellt hat, weil Cat Ballou war ja so eine Western-Komödie, weißt du, für die Lee Marvin dann den Oscar kassiert hat. Und er spielt halt diesen KZ-Überlebenden, der hat in New York versucht zu hustlen, ja. Und das hat ihn natürlich auch ein bisschen gewurmt.
Mhm.
Ja, krasser Film auf jeden Fall. Also, geiles Ding. Und krasse Charakterstudie von diesem verbohrten alten Mann, von dem ja viele nicht wissen, was er für eine Vergangenheit war. Du siehst diese Flashbacks immer von ihm. Jesus ist halt auch völlig naiv, weißt du, er sieht diese Tätowierung, diese KZ-Tätowierung, diese Nummer auf seinem Arm und sagte, was ist das denn? Ist das denn so ein geheimer Verein oder was? Ich will da auch mitmachen, sagt er so zu ihm. So, weißt du, ich will auch in diesen geheimen Bund und so. Und er so, nee, willst du nicht? Sagt er
lieber nicht, ja, Mann.
Also, hast schon echt ein paar interessante Drehbuchlines und interessante Kniffe in diesem Film. Und auch wie er dann immer wieder diese Flashbacks hat in bestimmten Momenten, wo halt so diese Großstadt-Hektik in New York auftaucht und er dann sich zurückversetzt fühlt in das KZ von damals und so.
Mhm.
Er sieht halt, wie hinterm Zaun irgendwelche Leute zusammengeschlagen werden und erinnert sich natürlich, wenn er so an den Zaun vorbeiläuft und da wird gerade jemand erschossen und so im KZ.
Ja, okay.
Oder weggeführt oder so. Das ist natürlich, das alles löst bei ihm natürlich diese Erinnerungen aus an früher.
Mhm.
Also schon krass, diese KZ-Thematik zu zu kombinieren mit einer, mit so einer New York Story im Jahre 64 ist schon, smart. Sidney Lumet schon in frühen Jahren oder was so seine früheren Werke vor den 70ern angeht, da so ein Brett hingelegt hat.
Findest du den so stark, ja?
Ja, ist super. Super Film.
Und wie steht der so im Vergleich zu Prince of the City, also jetzt mal unabhängig von der Lauflänge? Weil das hast du ja damals auch irgendwo als Charakterstudie aufgefasst.
Ja, du bist ja da immer sehr, sehr kleinlich unterwegs. Wenn ich sage, das ist eine Charakterstudie oder das ist dies und das, für mich heißt das immer, dass der so Elemente davon hat. Ja. Also für mich muss es nicht immer komplett irgendwie so eine Charakterstudie sein, die über die 3 Stunden folgt. Wenn er so ein bisschen so hinter diese Fassade guckt, weißt du, von dem Typen, dann hat er Elemente davon. Wenn ich sage so, etwas muss nicht 100% Western sein, aber er hat Western-Elemente, dann meine ich damit, dass das so ein bisschen daran erinnert. Und,
okay.
Der ist aber wahrscheinlich, würdest du den eher als Charakterstudie durchgehen lassen, als bei Prince The Funeral oder so, habe ich zum Beispiel, glaube ich, erwähnt, glaube ich, dass das für mich so eine Charakterzeichnung ist, mehr als Mafia-Film.
Ja.
Aber für dich ist das zu wenig. Für mich ist das halt ausreichend, um zumindest die Elemente drin zu haben.
Glaubst du denn, ich hätte mit dem hier meinen Spaß?
Ich glaube schon, dass du den mögen würdest. Da.
Ja?
Ja. Allein schon, weil Rod Steiger hier auf jeden Fall eine geile Performance hinlegt und die Story ist schon cool. Ist ein geiles Ding. Ist noch ein Schwarz-Weiß.
Okay.
Ist New York. Ist ein bisschen hier krumme Geschäfte und ist geil. Sidney Lumet ist schon Meister seines Fachs, kann man nicht anders sagen. Also bei dem lohnt sich, in seine Filmografie mal reinzugucken, links und rechts.
Ja.
So viel zu The Pawnbroker. Ist von mir eine Empfehlung. Also Leute wie Jens und so, die sollten den mal auf die Liste schieben. Das ist jetzt ein Film aus der zweiten Reihe, den man durchaus mal erwähnen könnte.
Okay.
Cool. So, Budget war nicht mal 1 Million. Ein Spiel konnte ich nicht finden. Und dann komme ich zu den Punkten. IMDb 7,6. Metascore 69 und Letterboxd 3,9.
Okay, das ist gar nicht so gut, wie es bei dir klang. Ich sag 8,5.
Eine 9 ist es noch.
Oh, fuck, ich hab's gehabt. Ja, heute ist der halbe Punkttag bei mir.
Wieder so eine.
Ja.
Ja, 9 Punkte für The Pawnbroker.
Okay.
Wirklich guter Film.
Na geil. Werde ich mir mal angucken.
Mach das mal.
So.
Was hast du noch?
Ich hab...
Warte. Sample.
Ist es wieder soweit?
Zwischen den Rezensionen.
Natürlich.
So. Wir haben jetzt ein Rezensionssignal.
Bitte nicht, ey. Das würde mir, glaube ich, wirklich auch schnell auf den Sack gehen.
Für mich ist cool, was die Kapitelansätze angeht.
Das Ach so,
ist
stimmt.
Ganz praktisch.
Ja, true. So, ich habe gedacht, nachdem sich bei mir die Serien stapeln, bringe ich jetzt auch mal immer wieder mal irgendwie eine von diesen Serien.
Von dieser Serie.
Dieser Serie. Und das ist jetzt eine, die kann ich wahnsinnig schnell abfrühstücken, weil ist überschaubar, sowohl was das Material angeht, als auch das, was man dazu sagen kann, weil das gehört zu den Sachen, die es muss so gesehen haben. Okay. Respektive gehört, weil Akustik spielt hier eine sehr große Rolle. Mhm. Das ist eine Tierdoku, umfasst 3 Episoden, immer eine Dreiviertelstunde. Im Original, glaube ich, von der BBC, wird in den USA, meine ich, von Netflix vertrieben, hierzulande von Sky, also kann man bei Wow sehen.
British Production.
Secret World of Sound.
Mhm.
Oder ich glaube, wie es in Deutschland heißt, Secret World of Sound with David Attenborough.
Der ist natürlich eine Größe.
Das ist wichtig, dass man den erwähnt, natürlich. Und ich meine, der ist schon auch die Macht, Alter. Der Typ schockt so. So geil, weil er taucht hier schon auch nochmal das eine oder andere Mal auf und erzählt so ein bisschen was.
Mhm.
Und ist so geil, wie er da total gechillt irgendwie in der Wildnis mit irgendeinem Vogel in der Hand abhängt und der Vogel frisst so ein bisschen da so seinen Stuff aus der Hand und so. Und parallel erzählt er halt die super flashing Dinge. Das ist schon ein krasser Typ. Also ich meine, was der für dieses Genre gemacht hat, ist ja eh...
Ja, der ist Godfather.
Extra large, ja. Und das ist jetzt aber mal eine Tierdoku, die sich, wie der Titel schon verrät, primär mit akustischen Signalen, die Tiere von sich geben, auseinandersetzt.
Okay, also, interessant.
Super interessant. Also, und in den 3 Teilen haben sie es natürlich versucht, thematisch so ein bisschen voneinander zu trennen. Deswegen ist eine, da geht es halt mehr um so Warnsignale, die manche Tiergruppen untereinander abgeben. In der anderen Folge geht es mehr so ein bisschen um Balzverhalten oder andere Bereiche, in denen halt akustische Signale zum Einsatz kommen. Und da sind so flashige Sachen dabei, vor allem, weil die halt auch wirklich mit, das nennt sich Laservibrometer, die haben so ganz abgefahrene Mikrofone und dann auch entsprechende Kameras, dass die Signale, also die akustischen Signale, die wir hören, die sehen wir dann auch optisch im Bild, von wo sie kommen. Sind dann farblich markiert. Mhm. Und das ist an manchen Stellen einigermaßen wichtig. Ja, und so hast du die unterschiedlichsten Bereiche, also zum Beispiel der Bereich, in dem das wichtig ist, ist jetzt, wo es um so kleine Krokodilbabys geht. Mhm. Wie die miteinander kommunizieren, während die noch im Ei sind. Das ist nämlich ziemlich flashig. Die Krokodilmama, die buddelt ihre 30 Eier oder was sie da hat, buddelt die dann da so ein bisschen vom Fluss weg in so einen Sandhaufen ein. Und dann brüten die da.
Okay.
Und wenn die ansatzweise ready sind zu schlüpfen, dann fangen die an, ein Signal von sich zu geben. Und quieken die so. Und das aber halt im Ei unter diesem Erdhaufen. Mhm. Jetzt ist das aber natürlich nicht laut genug, dass die Mutter im Wasser das mitkriegt. Die anderen Eier, also die anderen, die ready sind, in den Eiern zu schlüpfen, die kriegen das aber mit und fangen dann auch an. Die hören das. Mhm. So, und nach fangen halt alle an so in ihren Eiern. Auch, ja, okay. Genau, und so verstärken die halt das Signal und irgendwann hört die Mutter das, weil halt alle 30 Eier gleichzeitig losquieken. Mhm. Und dann kommt die zurück und fängt an, die auszubuddeln, weil die fangen dann an zu schlüpfen, ne? Und dann geht die Mutter hin, gräbt diese Erde da runter und transportiert die im Mund einzeln dann ins Wasser. Mhm. Da ist dann halt, aber das ist wohl einkalkuliert, auch immer eine Menge Schwund. Also weil halt einfach viele von denen, die übersieht sie dann oder die werden zwischenzeitlich, kommt ein anderes Tier vorbei und schnappt sich eins und so. Und also das ist halt eben dieser einkalkulierte Schwund.
Okay.
Und dann transportiert sie die aber halt nach und nach ins Wasser runter. Und das ist so cool, also auch wie es eben jetzt hier visuell gemacht ist, wie die halt aus den Eiern raus untereinander kommunizieren. Mhm. Ja. Und deswegen, also die Technik, mit der die jetzt zugange sind, die spielt eben eine große Rolle und das ist halt wirklich cool gemacht.
Hätte man wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren so nicht.
Keine Chance. Also vor allem, weil dann jetzt auch zum Beispiel geht es dann drum, wie Löwen oder Hyänen im Dunkeln, weil die ja nachtaktiv sind, mhm. dann auch oft, wie die da im Dunkeln untereinander kommunizieren. Mhm. So, das heißt, du hast dann eben da so Nachtsichtgedöns und dann aber eben entsprechend auch mit den akustischen Signalen ist das wirklich krass, weil diese Geräusche, die zum Teil von sich geben und auch Fische, also sowieso so Unterwassergeschichten, ne, wo du halt eigentlich Akustik für uns keine Rolle spielt, mhm. weil du da in der Regel nichts hörst. Oder das, was du hörst, ist halt super dumpf und die kommunizieren aber natürlich auf Frequenzen, die untereinander gut wahrnehmen. Und das ist halt so geil, weil da auch ganz viel auf Verarschung ausgelegt ist. So, also es gibt dann eben Fische, die verschanzen sich dann in so einer Höhle und geben dann so Geräusche, imitieren dann so Geräusche von größeren Raubfischen, um halt potenzielle Angreifer zu verjagen und so. Und sowieso ist so dieses Verarschen, also dieses Konzept, dass du halt mit dem Geräusch etwas vorgibst, was nicht wirklich da ist, das benutzen zum Beispiel auch Möwen. Das fand ich so flashig, Alter. Mhm. Die tanzen dann auf dem Boden rum und hauen so mit ihrem Bein so auf den Boden in so einem Rhythmus. Und dadurch denken die Regenwürmer, es regnet und kommen hoch.
Ach, okay, auch nicht schlecht.
Und dann schnappen die sich natürlich, ne? Und das ist so geil, dann siehst du halt so ganz viele Möwen, irgendwie so eine Crew von 20 Möwen, wie sie alle halt so auf der Stelle bei sich, so jeder bei sich so am Rumdancen und dann parallel den Boden dazu abscannen und dann, wieder einer, schwupp. Und dann tanzen sie weiter, ist so lustig.
Ganz geil, ne?
Ja, und sowieso, also auch so gerade, wenn es dann an das Balzverhalten geht und so, da siehst du so abgefahrene Sachen, Alter, das ist richtig cool. Mhm. Und halt eben, also Sachen, die du so noch nie gesehen hast und das eben primär wegen des Sounds. Mhm. Also wenn du halt eben auch siehst, wie irgendwelche, Alter, Bienen sind auch so unfassbar clever. Mhm. Die zeigen dann, oder haben halt aufgenommen den Sound, den Bienen machen, wenn die zum Beispiel an so einer Blume zugange sind. Weil die haben, je nach Biene und spezieller Blume, haben die dann da so eine Technik, dass die auf einer Frequenz brummen, die eine Vibration verursacht, die Blume, was dazu führt, dass bei der Blume eben das Zeug abgeschüttelt wird, was sie dann einsammeln.
Okay.
Und das machen die über die Vibration, ne? Die setzen sich da dran und brummen dann auf einer bestimmten Höhe Und diese Frequenz verursacht halt, dass das alles runterfällt. Mhm. Und allein solche Sachen, Alter. Es ist so flashig.
Klingt gut.
Ja, ist es. Musst du gucken.
Wie wichtig ist die heimische Surround-Anlage, beziehungsweise die Technik, die man zu Hause hat?
Das wäre schon gut, wenn du das natürlich mit einer entsprechenden Anlage konsumierst.
Gerade wenn Sound wichtig ist, ist ja so fast so ein Referenzding, oder?
Naja. Mhm. Das kannst du tatsächlich in Atmos gucken. Mhm. Schockt.
Glaube ich, ja. Ja. Hast du gesehen, wie alt Richard Attenborough ist?
Der wird wahrscheinlich auf die 100 zusteuern, oder?
Ja, Mann, der hat 1926 ist der geboren. Mhm. Der wird nächstes Jahr 100, ey. Überleg mal.
Das ist ein Typ, ey. Und was der Alter, gerissen hat auf seinem Segment, ey.
Ja, ja.
Ciao. Also, ja. Das ist unglaublich.
Der ist eine Koryphäe,
ja. Ja. Also, es ist wirklich sehenswert. Kannst du dir angucken und eben mit 3 Episoden nach 45 Minuten.
Das kriegt man weggeguckt.
Hast du da auch nicht zu viel Zeit investiert.
Cool.
Ja, Secret World of Sound with David Attenborough. Aus dem letzten Jahr. Und jetzt gibt's Punkte. Weil mehr habe ich dazu nicht. 7,9 auf IMDb. Und ich habe die auf Letterboxd nicht gefunden, aber das kann ich jetzt vielleicht nochmal versuchen, weil es gibt auch keinen Metascore. Mhm. Ja. Gucke ich mal eben, ob es hier auf Letterboxd noch gibt. Weil eigentlich ist das ja abgeschlossen, wobei ich das natürlich ganz cool fände, wenn das weiterginge. Mhm. Nee, ist bei Letterboxd tatsächlich drin.
Ist drin.
Schön, ja. Aber kein Durchschnittswert. Das war das Ding.
Ah, zu wenig, okay.
Ja. 212 Logs. Ja, das ist natürlich, das sind ja gerne mal Sachen.
Ist ja gar nichts.
Ja, ja, eben. Das sind halt gerne mal Sachen, die so ein bisschen am Mainstream vorbeigeschossen werden. Hm. Aber das ist eine Herangehensweise an eine Tier-Doku, die ich so noch nicht gesehen habe. Und also allein für das Innovative daran gibt es von mir Punkte.
Glaube ich. Und ich habe jetzt auch nichts Negatives gehört. Also gibt es wahrscheinlich auch nichts in der Hinsicht, wo du jetzt sagen würdest.
Was willst du bei so einer Doku groß kritisieren? Außer, dass es vielleicht hätte mehr sein können. Aber nö, ansonsten, das ist halt schon noch krass, Alter, was da mittlerweile geht, ne, was die für Bilder kreieren bei sowas. Mhm. Das hattest du ja neulich auch mit deiner Doku.
Ja, ja, ist Wahnsinn. Gerade Naturdokus und allgemein Dokumentationen, die profitieren definitiv von der Technik, was die Kameras angeht und die Soundmöglichkeiten und die Gerätschaften, die mittlerweile einsetzen können.
Dass also, du mittlerweile halt Mikrofone hast, die auf so eine Fingerspitze passen und ja. Kameras, die auch nicht viel größer sind, das kannst du halt auch überall hinpacken.
Ja, ist hammerhart. Okay. So, ja, jetzt muss ich raten. Jetzt
musst du raten, aber das mit Metascore irritiert mich schon auch ein bisschen. Aber vielleicht ist es auch schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe, deswegen gucke ich jetzt nochmal nach, ob sich da was getan hat zwischenzeitlich bei Metacritic.
Ich weiß nicht, wie du so mit Dokus, nee, ehrlich gesagt, wie du da so bewertest und ich bin ja da immer ein bisschen gut unterwegs.
Du bist da immer so recht gnädig, ne?
Ja, und ich weiß ja, dass du auch schon Dokus, die ich halt gefeiert habe, Life of Crime und Attica und so, fallen mir da ein, die ja von dir auch sehr überschwänglich ähnlich hoch bewertet worden sind wie bei mir. Aber Tierdokus im Speziellen, das ist, glaube ich, Neuland für mich, was dich angeht.
Stimmt, hatte ich hier, glaube ich, noch nicht.
Ne? Nee, hattest du noch nicht. Ist nicht so leicht.
Gibt es Spielraum, sich zu verschätzen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage 8.
Ich bin mal 9.
9 sogar. Mhm. Ja, natürlich gab es Spielraum, sich zu verschätzen.
Ich dachte, du bist jetzt von einer 10 ausgegangen.
Nee, nee.
Okay.
Ich habe tatsächlich um die 8 überlegt. Mhm. Aber hätte vielleicht auch eine 7,5 oder so sein können, weiß ich nicht. Also,
nein, das ist schon
kurzweilig
wirklich
und cool, aber.
Nee, nee, ist schon nicht, wirklich so beeindruckend, Alter.
Krass.
Also, musst du sehen. Schockt.
Werde ich machen, werde ich mir angucken. Cool.
Cool. Dann haben wir noch einen gemeinsamen.
Bitte das Signal.
Ach so, ist es wieder soweit?
Es ist wieder soweit. Okay. Wir haben ein richtiger Brainwash-Sound, Alter.
Oh, fuck, Alter. Ja gut, dann müssen wir das Halloween 3-Ding wahrscheinlich auch nochmal irgendwann samplen.
Ja, stimmt, das passt auch gut. Mhm. Halloween 3, ja. Nee, jetzt nichts mit Halloween, sondern jetzt natürlich pünktlich, wie die Eisenbahn, Atom immer als ersten Auftragsfilm des neuen Jahres, zieht das auch dieses Jahr weiter durch.
Ach, das ist ein Konzept dahinter, wirklich?
Ja, ja, das ist Konzept. Das ist immer der Januar-Auftragsfilm, fängt an mit Bud Spencer und Terence Hill.
Okay, das ist mir natürlich noch nie aufgefallen.
Das war immer im Januar. Insofern auch jetzt wieder im ersten Monat des Jahres eine Rezension eines Bud Spencer und Terence Hill Films, nämlich Vier Fäuste für ein Halleluja.
Mhm.
Willst du den Originaltitel nochmal vorlesen?
Nö.
Gut, dann raten wir.
Ja.
Wer liegt vorne? Du wahrscheinlich jetzt.
Ich liege vorne, ja. Das heißt, ich fange an. Sack. Ich habe mir für dich, jetzt pass auf, fühle ich mich aber auch sehr edgy mit.
Jetzt pass auf.
Weil ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich habe halt in Erinnerung, dass die bei dir alle scheiße wegkommen und dass du das einfach nicht lustig findest und so weiter.
Mach ich auch nicht so ein Hehl draus.
Eben. Und jetzt sage ich aber, das ist er. Da, also das ist der Film, der auch bei dir ein bisschen punktet. 6 Punkte.
Du glaubst, das ist einer von denen, ja?
Remember that patience we discussed? Go find some.
Man muss 40 Filme gucken, um dann...
Ja, ich glaube, hier bist du fündig geworden. Ja.
Hier bin ich fündig geworden.
Ja. Also, Moment, ganz wichtig, du hast den auch in der deutschen Synchro geguckt, ne?
Habe ich, ja.
Okay.
Ja. Sonst hättest du drunter getippt, oder?
Ja.
Okay. Ich sag bei dir eine 7.
Mhm.
Weil ich das auch glaube, dass das eher im höheren Bereich ist, im Vergleich zu den anderen Filmen.
So, so.
Du warst zwar mal höher als ich, aber ich weiß nicht, ob du schon mal bei der 7 warst. Gucken wir mal.
Mhm.
Ja, okay. Was? Tipps sind im Kasten.
Tipps sind im Kasten.
Ja, können wir jetzt
jetzt kann es losgehen. Ja, viel Freude für ein Halleluja. Oder wie er international heißt, Trinity is still my name, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Filme, die es davor gab, oder zumindest den Film, den es davor gab, ne, was wahrscheinlich die rechte und die linke Hand des Teufels war, dass der auch schon, also dass Terence Hills Figur da auch schon Trinity hieß, beziehungsweise Trinita.
Mhm.
Ja, weil die beiden, Terence Hill, Trinita und Bud Spencer, Bambino in diesem Film, oder eben Bambi genannt.
Die findet er nicht so gut.
Sind zwei Brüder. Na, und das ist im Gegensatz zu den anderen Filmen, die wir bisher von den beiden Herren hatten, jetzt mal ein Western. Jetzt geht's quasi los. Das waren ja schon auch nochmal speziellere Filme oder halt, also eine Zeit lang haben sie sich halt primär in diesem Segment bewegt.
Ja, natürlich waren die Spaghetti-Western aus dem besagten italienischen Landen, waren natürlich auch sehr populär zu der Zeit. Da mussten die beiden natürlich auf den Zug auch aufspringen.
Ja, ich glaube, die sind ja dann erst später so ein bisschen in die andere Richtung gegangen, ne? Das, weil die anderen, die wir hatten, die kamen, glaube ich, alle nach diesen hier.
Kann sein, ja.
Ja, aber ich glaube, rechte und linke Hand war 70 oder so und dieser hier ist von 71. Naja, und deswegen eben auch der englische Titel. So, und wir sind in der Handlung, aber im Jahr 1869 und die beiden Brüder sind Diebe. Pferdediebe, um genau zu sein. Respektive ist der Einzige, der es so ein bisschen auf die Kette bekommen hat, ist Bambi. Trinita ist da ist recht lax unterwegs und macht eher so als Spieler oder halt so kleiner Betrüger so sein Ding.
Mhm.
Ja, und jetzt haben wir zu Beginn eine Sequenz, Alter, die ist mir noch so im Gedächtnis. Also es ist so krass, Alter, ich hab's so gefeiert. Wir sehen so eine kleine Ganoven-Bande mit irgendwie 4 Leuten. Und dann kommt Bud Spencer angeritten. Und die sind aber gerade dabei, ihre Baked Beans zu machen, haben eine Pfanne auf der Flamme stehen und rühren da drin rum und dann kommt Bud Spencer an. Also Bambino und die sind halt gleich, ne, zücken ihre Waffen und wollen halt gleich irgendwie blöd machen und dann sagt der aber, hey, ich habe gar keine Patronen und so und dann, naja, alles klar, hier hast du ein paar Patronen und Mensch, bist ja einer von uns und überhaupt. Geben dem halt ein paar Patronen, in dem Moment bedroht er sie halt und sagt, gebt mal eure Pferde und die Pfanne mit dem Boden nehme ich auch noch.
Hm.
Ja, und dann haut er dem einen ordentlich auf den Kopf, sodass der auch dann fortan den Rest des Films sehr benommen durch die Gegend marschiert und den anderen frisst er halt die Boden weg und dann geht er nach Hause. Also der musste da durch die Wüste reiten, um halt irgendwie zu seinem Haus zu kommen. So, wenig später sehen wir dann auch schon Trinita, wie er ankommt, wieder bei dieser Ganoven-Truppe, die sich mittlerweile eine neue Pfanne Bohnen machen. Und wieder ist das Szenario, dass sie in ihm kurz eine Bedrohung sehen und ihn dann aber wieder völlig falsch als harmlos einstufen.
Mhm.
Ja, und auch diese Bohnen werden sie los. Und Alter, das, sorry, aber ich finde das so lustig. Das ist irgendwie so hängen geblieben. Und ich fand es auch seit diesem Film, fand ich das immer gottscool, Bohnen direkt aus der Pfanne zu futtern.
Okay.
Du nicht? Es war für mich immer so im Begriff von Coolness.
Aber es ist natürlich ein legendärer Bud Spencer Terence Hill Move, diese Bohnen aus der Pfanne zu löffeln, logisch, ja. Da hat man, glaube ich, auch so eine Szene, wo die in der Bar sitzen und die dann irgendwie diese Pfannen, diese Bohnen löffeln.
Ja, das hat man auch in der immer so wieder gemacht. Das ist echt ein Klassiker. Naja, und dann kommen sie halt irgendwann zusammen zu Hause an und kriegen da von der Mutter erzählt, dass der Vater jetzt irgendwie krank ist und auf seine letzten Tage den beiden noch das Versprechen abbringen möchte, dass sie fortan aufeinander aufpassen und zusammenarbeiten, um diesen Familienjob des Pferdediebs auch weiterzuführen. Ja, und dann geben ihm dann das Versprechen, ziehen zusammen los und treffen dann aber auf eine Familie, die sie halt eigentlich überfallen wollen und die aber festsitzen, weil irgendwie das Rad kaputt gegangen ist, und dann helfen die beiden, statt die auszurauben, und auf die treffen sie dann im Verlauf des Films auch immer wieder. Ja, und dann kommen sie in der Stadt an und dann gibt es natürlich so ein Verwechslungsding, weil es da die örtlichen Schergen, die haben halt irgendwie ein Problem mit denen, und dann geben sie sich als Regierungsbeamte aus, und da geht es dann um eine Menge Geld, die halt diese Ganoven haben wollen. Und dann gibt es da noch so eine Mission im Ort, also so was Klosterähnliches. Und die Jungs kommen dann da auch noch zum Einsatz. Ja, und das Ganze finde ich nach wie vor recht kurzweilig. Auch wenn das 117 Minuten geht. Mhm. Ich hatte hier immer noch meinen Spaß.
Der Fanboy.
Ja, weil das ist für mich schon einer der legendärsten wahrscheinlich. Also ich glaube, die beiden sind es dann doch so, der davor kam und der hier, weil hier waren so viele Momente drin, die ich halt noch voll auf dem Zettel habe, Alter. Das Ding mit den Ohrfeigen und der Waffe.
Ja, danke, ja. Das war mir natürlich auch sehr präsent. Da dachte ich, okay, das ist natürlich ikonisch, dass er jedes Mal die Waffe zieht, lustig, und die Ohrfeige gibt, ja.
So Klatsch und dann die Waffe und dann.
Willst du nochmal sehen?
Die Nummer ist beim ersten Mal ein bisschen kompliziert, ne? Willst du nochmal sehen? Es funktioniert immer noch, Alter. Ich habe wirklich immer noch gelacht. Ich fand's so geil.
Und es ist natürlich,
Aber wie ging's dir denn jetzt mit sowas? Weil das ist ja schon.
Ja, also der Tipp war schon sehr gut.
Ah, okay.
Ich hab's ja, glaube ich, ein bisschen vorausgeschickt, dass ich gesagt habe, ich mag ja diesen Humor von Bud Spencer und Terence Hill grundsätzlich nicht. Aber wenn man das Ganze in ein Western-Szenario packt, was wiederum mein Genre ist, was ich sehr liebe, weißt du, und du hast diese Western-Kloster, du hast Saloons, du hast Kutschenüberfälle und so, dann ist das schon mal ein Setting, was mir gefällt. Mhm. Und dann hast du natürlich diese legendären Szenen mit dieser Ohrfeige und so, und du hast die Synchro, die natürlich einiges an Witz wieder gut macht, weißt du, wenn halt gesagt wird,
die hauen hier halt schon immer so geil auf die Kacke.
Sorry, ihr könnt hier nicht rein, ist nur für Mitglieder, und er sagt so, ja.
Natürlich sind wir Mitglied, ja,
natürlich,
sonst werden
natürlich sind
hoch.
Wir Mitglied, sonst werden unsere Stimmen so zu hoch, genau. Wo ich auch dachte, okay.
Das ist so überholt, aber es ist so geil, Alter.
Passt schon, ne? Ja, insofern schon witzig.
Ja. Und also, auch, dass sie niemanden normal ansprechen können, ne? Das ist immer irgendwie so, Typ mit der Glatze ist dann Kugellocke oder sonst was, und halt immer diese Schnodder-Synchro. Halt.
Ja, ja, die Schnodder-Synchro holt schon einiges hier. Die holt schon einiges raus.
Ja.
Muss man mal hier lobend erwähnen, also ist schon geil. Natürlich darf Manfred Lehmann hier nicht fehlen, weißt du, der spielt natürlich immer irgendeinen von den Antagonisten in den Bud Spencer-Filmen oder spricht einen von denen. Ja. Den hört man hier auch, und
sagt doch nicht auch einer der Priester am Ende oder diese Mönche oder was auch immer dieser Trupp da ist, die wollen uns hochjagen oder so? Und dann sagt er, na, hoch ist doch gut für euch.
Stimmt, ja.
So schlecht.
Ja. Ja, haben schon in der Synchro den einen oder anderen Kalor rausgehauen.
Mhm.
Also der ging klar für mich, auch wenn ich diese komischen Schlägereien mit dem von wegen, ja, ich hau jetzt hier zwei Köpfe gegeneinander und so, ich finde das super repetitiv und ist immer noch nicht so ganz meins, so, weißt du, ich finde das immer noch nicht mega hilarious so wie andere, weil ich denke so, Alter, okay, hast du einen gesehen, hast du einfach mal alle gesehen, aber wie gesagt, im Western-Szenario und so, und dieser charmante Kombi zwischen Terence Hill und diesem ruppigen Bud Spencer, der ihn ja auch immer wieder nötigt, irgendwie Gutes zu tun. Und er sagt so, ja komm so, ich finde dich halt heiß, wir müssen der Familie jetzt helfen so, und er hat eigentlich gar keinen richtigen Bock drauf, die Kutsche jetzt hochzuheben, das Rad zu wechseln und so, aber macht er natürlich mit, also sprich im Herzen ist er natürlich auch ein guter, der Bambi,
ja.
Ja, auch wenn er immer ein bisschen mürrisch ist. Also ich verstehe schon, dass sie so ein bisschen so diesen ikonischen Status haben, aber irgendwie so richtig, richtig diese Helden-Ikonen werden die bei mir nicht haben.
Ja, aber ich finde, also hier, das ist halt schon anfangen. Auch für mich absolute Prime von den beiden, weil, also ich finde, die waren beide für sich wahnsinnig charismatisch schon. Und in der Kombi halt auch nochmal eine wirklich geile Chemie. Das muss man denen schon lassen, waren halt schon wahnsinnig eingespielt zusammen.
Apropos eingespielt und apropos Kombi.
Ja.
Ich habe das Spiel fast durch, was Attenborn uns ja mitgeschickt hat. Der hat ja ein Bud Spencer und Terence Hill Spiel mitgeschickt. Und da habe ich gemeint, ich habe mich ja ein bisschen erkältet und habe mich dann zu Hause ein bisschen, ausgeriert.
Das hattest nur du bekommen, ne? Weil ich hatte das ja nicht.
Du hattest es auf Xbox bekommen, oder? Hast du es nicht auf Xbox bekommen und ich auf PS5?
Du meinst das Robocop-Spiel?
Nee, und das Bud Spencer-Spiel.
Nee, das Bud Spencer-Spiel habe ich nicht.
Ach, nur Robocop?
Ja.
Ja, dann...
Na, und die John Cena-Sachen.
Ja, siehst du, die hatte ich wieder nicht. Ja, und dann habe ich das Spiel fast durchgespielt auf PS5. Und das, dadurch...
Dann bist du voll im Thema.
Dadurch bin ich ja voll im Thema drin, weil da wurden tatsächlich einige von den Filmen zitiert auch in dem Spiel.
Was und muss man denn machen in dem Spiel? Ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen.
Na, erstens musst du dich durchboxen und durchprügeln durch irgendwelche Typen, die dann dumme Sprüche machen und du darfst dann auch dumme Sprüche zurückmachen. Dann hast du die typischen Moves, zwischen Köpfe zusammenschlagen oder so dieses von wegen so, ja, so ein Haufen springt auf dich rauf
und dann
gehst du so runter und dann springst du so hoch, weißt du, und die fallen alle in sämtliche Gegenden. Und dann werden so verschiedene Sachen zitiert. Also dann sind die mit der Polizeiuniform unterwegs und dann in so einer Bowlingbahn und so, also auch so aus den Filmen hast du halt die ganzen Zitate. Und was ich ganz interessant finde, das hat mich damals an das Super Nintendo-Spiel Vikings erinnert. Ich weiß nicht, ob du noch Vikings kennst, weil bei Vikings hast du so drei Wikinger gelenkt und die hatten alle verschiedene Skills.
Genau, Alter, ja, Mann.
Und du musstest zwischen
wurde dann ein Schild hochhalten und dann einer draufsteigen und
genau. Und, und du musstest zwischen den drei, praktisch um irgendwo weiterzukommen, musst du zwischen den drei hin und her schalten, weil die hatten alle verschiedene Fähigkeiten.
Ich erinnere mich, habe ich geliebt.
Und hier musst du auch zwischen Bud Spencer und Terence Hill immer hin und her schalten, weil natürlich Terence Hill dann teilweise so Sachen machen kann, klettern und so,
wo
Bud Spencer
kann.
Dann nicht weiterkommt. Und dann musst du so ein bisschen hin und her switchen, um irgendwo ein Level zu überstehen und so.
Klingt aber ganz nett.
Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und das ist ja krass retro von der Grafik und so, aber ich hab hier wirklich Spaß, weil das hat mich so ein bisschen an diese alten Games von damals erinnert und so.
Okay.
Und ich hab's noch nicht ganz durch, aber ich bin in den Endzügen. Also danke Atombomb dafür. Ist,
ja, geil.
Hat mir ein bisschen die Zeit auf den Film versüßt. Ja, und vielleicht habe ich ihn deswegen auch ein bisschen lieb geworden als die anderen Filme.
Ja, ich finde schon sehr, sehr vieles an dem Film sehr charmant. Also allen voran natürlich auch hier der Love Interest von Herrn Terence Hill.
Mhm.
Eine sehr schöne Finnin, wie ich gelesen habe. Janti Sommer heißt die Dame.
Mhm.
Und die Mutter wird von Jessica Dublin gespielt, auch nicht unbekannt. Und Harry Carey Jr., der den Vater spielt, den hatten wir neulich sogar in Tombstone.
Ach so, krass.
Und der hat ja gerade auch Western oder einige gemacht.
Western erprobte Leute, sagst du.
Ja.
Mhm.
Ja, und das Ganze, ich meine, dass der trotzdem noch funktioniert, obwohl der halt Rated G ist, finde ich schon auch irgendwo beeindruckend. Ne?
Mhm.
Aber das ist natürlich wahnsinnig viel Nostalgie, die hier mit reinspielt.
Ja, ja, ist es. Ich habe ja auch auf der Scheibe von Dave, Alter, war halt so ein 15-minütiger Einblick in so ein Bud Spencer Terence Hill Fantreffen von 2012.
Oh, fuck.
Wo sie sich in Westdeutschland irgendwie in so einer Westernstadt halt getroffen haben, alte Bud Spencer Filme aufgeführt haben und alle so mit ihren, ich glaube, keine Ahnung, der leichteste von denen war vielleicht 150 Kilo schwer oder so. Und da mit den Bud Spencer T-Shirts.
Bud Spencer auch körperlich ein Idol.
Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist schon auch so ein Schlag Mensch, wo ich denke so, Alter, da will ich halt nicht sein.
Ja, ja, ist nochmal ein anderes Nerdtum, aber finde ich, gibt's halt, also das geht mir ja so ein bisschen mit diesen krassen Horrorfilm-Fans so, das ist schon nur
das halt auch so, ein
spezieller Schlagmensch. Ja.
Stimmt schon.
Naja, aber es ist eben auch cool.
Dann ist da so eine ungarische Bud Spencer Terence Hill Band aufgetreten, die halt zu so den Buggy Song und so nachgespielt haben, als so eine Coverband. Und der Moderator war halt auch alles andere.
Oh Gott. Horror.
Also wirklich alles so, das Programm, was sie da aufgezogen haben, ist wirklich ein grausames. Und der Moderator, Alter, ist auch eine Eins gewesen. Hat so ein richtiger Arze. Naja. Bisschen gefestigt.
So ein Fan bin ich natürlich auch nicht, aber eben aus so nostalgischer Sicht machen solche Filme echt immer noch eine Menge Spaß, finde ich.
Ja, freut mich.
Ich habe das hier gerne geguckt.
Cool.
Das heißt, ich muss jetzt ein Jahr warten, bis wir dann den nächsten gucken, oder was?
Du musst wahrscheinlich, ja, jetzt ruft die Leute nicht auf, Alter. Jetzt sage ich mal das, was du immer sagst an dieser Stelle. Einmal im Jahr ist ja okay, Atombomb, aber jetzt bitte,
reicht, ja.
Bitte mal 11 Monate mal wieder was anderes.
Er hat mir auch Total nett, gleich, vielleicht wenn auch etwas panisch, aber er hat schon recht, er hat mich darauf hingewiesen, dass ich den falschen Film vermeintlich geguckt habe. Ich habe aber nur den falschen Film gelockt und nicht den falschen Film geguckt.
Ach so. Ja, panisch wie er ist, der Österreicher ist er sofort auf die Palme gegangen.
Nein, nein, es war ein sehr netter Hinweis, ne, weil er halt eben, er konnte ja nicht wissen, dass ich nur den falschen gelockt habe und den richtigen geguckt habe.
Dass wir wieder so ein Satuichi-Desaster haben.
Ja, eben.
Müssen wir alles doppelt
das
und dreifach gucken,
schon,
weil ey, dafür haben wir nicht bezahlt.
Da
das haben
halt,
wir nicht bestellt.
Ja, da hat er recht. Ne? Ja, also das wäre natürlich ein sagen. Desaster geworden. Wobei, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die rechte und die linke Hand des Teufels, ist der wirklich von davor? Weil dann verstehe ich nicht so richtig, was die Chronologie...
Das war wahrscheinlich der, wo die dann beide an der Bar sitzen und Bohnen fressen.
Mhm. Ja, der siehst du, der ist von 1970.
Mhm.
Hätte ich ja gedacht, dass er mit dem anfängt. Ja, weil der heißt dann im Original, man nennt ihn Trinita.
Mhm.
Und Vier Fäuste für ein Halleluja heißt dann im Original, er wird immer noch Trinita genannt.
Und die spielen die gleichen Charaktere, ja, mit Spencer und er. Okay.
Genau.
Dann haben die sich da wohl ein bisschen zerstritten oder was? Oder warum sind die sich nicht so grün am Anfang des Films? Da fehlt uns ja die Vorgeschichte.
Ja, eben.
Weil hier sind die am Anfang ein bisschen nicht so richtig freundlich zueinander.
Mhm. Stimmt, da gibt es eine Vorgeschichte, die eigentlich vorausgesetzt wird, ja, hast du recht.
Hm. Naja, aber ich glaube, man kommt auch klar, wenn man den nicht gesehen hat.
Ja, natürlich. Mich hat es eigentlich auch eher so ein bisschen überrascht, dass Atom Bomb mit diesem hier zuerst ankam, statt mit dem davor.
Ja, da muss man in die Tabelle gucken, was sie uns da reinschmeißen. Dritte Teile, vierte Teile, Sharknado 5, scheißegal.
Ja, ja, schlimm.
Aber
die machen mit bei unserem YOLO-Vibe hier.
YOLO, aber es ist schon, bei manchen Filmen bin ich auch froh darüber, dass wir jetzt nicht die komplette Serie durchgucken müssen.
Insofern, dass wir nicht bei Sharknado 1 anfangen.
Nee, ist cool, weil er jetzt Sharknado 5 von uns haben will, dass er uns aber chronologisch vorher die anderen vier Teile aufgibt, ist eigentlich eher fein so.
Ist fein für dich.
Ja, ja.
Cool, cool, cool.
Genau das, ja. Sondern die Bewegtbuster, da können da gerne die Sharknado-Reihe durchgehen.
Ja, die machen noch ein Special draus, natürlich.
Die machen Special draus. Uns reicht dann der fünfte Teil, das fein für uns.
Dave! Dave!
Ja, wieder.
Ja, außer es ist irgendwas, was komplett zusammenhängt. Dann würde mich das nerven. So. Also jetzt so, weißt du, jetzt so Herr der Ringe 3 dann reinzuschmeißen, so, also bei Exorcist 3 finde ich es okay so, weißt du, das ist ja dann schon... Ist ja schon eigenständig.
Ja, aber woher sollen die denn wissen, wo du da die Grenze ziehst? Ab welchem Budget ist denn da die Grenze?
Na, nicht Budget, sondern wenn das so, wenn du so die ersten beiden Teile brauchst, um den dritten überhaupt zu verstehen, so, dann finde ich das problematisch. Wenn das jetzt aber so ein Anthologie-Ding ist, weißt du, dann
Frage,
okay.
Ob Exorcist 3 auch komplett eigenständig funktionieren würde. Der ist zwar eigenständig, aber der bedient sich ja schon auch ein bisschen von dem Vorwissen, was du halt hast.
Aber wenn du es nicht hast, ist es nicht schlimm.
Nö, sag ich ja, der Film
Halloween
funktioniert
Halloween 3 zum Beispiel
trotzdem.
Ist komplett eigenständig.
Ja.
Nehmen wir den als Beispiel.
Ja.
Der funktioniert ja komplett.
Finde ich nochmal eigenständiger
rausgelöst.
Als Exorzist 3. Ja.
Ja, gut. Ja.
Ja, okay.
Oder
also, kannst ja trotzdem mal Grenzen definieren.
Also selbst Police Academy 3 wär komisch, weil du die Charaktere lernst ja alle in den ersten beiden Teilen.
Ja, eben.
Du weißt ja gar nicht, wer vor denen übrig ist und wer nicht. Aber es wäre, glaube ich, auch nicht tragisch, den dritten jetzt losgelöst vom ersten beiden.
Wer weiß. Vielleicht gibt es da große Charakterbögen, die uns entgehen.
Vielleicht, ja.
In
uns
dieser ernsthaften Aufbereitung des Police Academy Franchises. Also,
ja, aber den großen Charakterbogen hast du ja auch verpasst, weil du ja den ersten rezensiert hast und danach erstmal nichts kam. Also selbst.
Ich warte halt drauf, dass uns die nächsten aufgetragen werden.
Selbst wenn
du musst da auch mal mit durch. Alter.
Wenn der zweite kommen würde, dann wärst du ja auch nicht mehr so richtig in der Materie drin.
Na, ich glaube, das reicht. Den habe ich oft genug gesehen.
Meinst du, reicht
ja? Ja, ja.
Okay. Wir werden sehen. Da haben wir noch ein paar Teile vor uns.
Ja. Schon lange nicht mehr gedrückt.
Das ist unser Zeichen. Dann,
ach so.
Punkte.
Das ist jetzt einfach immer das Zeichen für weiter geht's.
Das Zeichen für alles.
Genau. So,
aber
Punkte.
Das ist gar nicht mal so schlecht. Damit können wir so, wenn Dave und Dennis jetzt hier sind bei der Aufnahme, können wir damit so jetzt mal hier zurück zu Business hier.
Ja.
Weißt du, können wir weiter fortführen. Wenn wir zu sehr abdriften oder zu viel Scheiße labern, dann drückst du
das. Okay. Ja, dann mache ich das zumindest
wieder in der
auf dein Sampleboard. Ja, zumal es ist ja auch ein Geräusch, da kannst du halt nicht gut drüber reden, ne?
Nee,
das ist so penetrant.
Genau. Ja, das fällt auch sofort, denkst du, irgendwas ist jetzt.
Irgendwas ist jetzt. So, Punkte zu Vier Fäuste für ein Halleluja.
Mhm.
7,2 auf IMDb. Auch dieser Film hat kein Metascore. Was ist denn hier los? Letterboxd 3,5.
Ja, goldrichtiger Tipp mit 6 Punkten.
Nice.
Tatsächlich eine 6 geworden noch.
Ja, gut.
Du?
Ich bin bei 8.
8 Punkte, alter Falter.
Ich weiß, das ist also mal mindestens 2 Punkte Nostalgie.
Mhm.
Und ja, dann bin ich ja auch bei deinen 6, insofern passt das.
Ja, na, ich bin froh, dass wir hier die Synchro-Fassung auch gesehen haben. Das sind mal welche, wo wir die auf jeden Fall bevorzugen und hervorheben würden. Mhm. Die alten Bud Spencer Terence Hill Filme.
So, jetzt ausgerechnet beim letzten lag ich nicht einen halben Punkt daneben. Deswegen ist das jetzt in der Summe 1,5 miese für mich, 4,5 miese für dich.
Dann doch wieder deutlich.
Ja.
Mensch.
Tja.
This is like the worst game show ever!
Allerdings, ja.
Geht immer gleich aus. Nee, stimmt ja gar nicht. Das letzte Mal war es ja, dürfen wir verraten, ne?
Ich habe immerhin ein Remis und einen Sieg geschafft in diesem
Sieg
Monat.
Geschafft,
ja, also das ist schon
großartig.
Ist schon
yay.
Mein Monat.
Dieser Monat, da geht's los. Ich bin
der
sehr
Januar.
Gespannt. Ja.
Ja, hier kommt die große Wende. Ja, cool. Zwei Auftragsfilme geschafft. Und
ja, abgehakt.
Abgehakt und ein paar haben wir noch für diesen aktuellen Schwung. Also dürft ihr euch freuen auf die nächsten Episoden. Da bringen wir die auch nochmal unter.
Genau. Ja, muss ja alles diesen Monat untergebracht werden. Also den Anspruch haben wir dann trotzdem noch.
Auf alle Fälle.
Auch wenn wir sagen, wir machen so ein bisschen leger, weil
Logo.
Wir jetzt im sechsten Jahr sind. Den Anspruch gibt es trotzdem, dass wir natürlich die Leute, die uns supporten, dass wir die auch zufriedenstellen. Die müssen ihren Kram ja auch zurückkriegen.
Und wenn ihr auch zu diesem elitären Kreis gehören wollt, dann guckt über den Linktree bei Patreon und Steady rein, weil da werden noch Plätze vergeben von Leuten, die auch Auftragsfilme aufgeben wollen, die Lose reinschmeißen wollen und die uns mal inspirieren wollen zu Filmen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben und die wir noch nicht rezensiert haben. Insofern kommt ran.
Ja.
Supportet die Banausen. Unterstützt uns für die Mühe und den Schweiß.
Noch gibt's Kapazitäten.
Noch gibt's Kapazitäten. Und ich habe da gehört, die ja hier Filme wollen, sind dann was im Plan dran. Deswegen, bevor ihr da euer Geld verprasst, macht lieber hier noch ein bisschen.
Meinst du, es wird demnächst was bei denen?
Weiß ich nicht. Die haben irgendwas angekündigt. Ich weiß auch nicht mal, ob es darum geht. So, vielleicht ist ja irgendwas ganz anderes.
Naja.
Vielleicht machen die jetzt eine Quizshow oder so.
Ach, das wäre auch mal was Innovatives. Ja, apropos Quizshow, wollen wir auch machen.
Ja, machen wir auch. Bewegt man aus dem Bash, soll wiederkommen.
Soll wiederkommen.
Soll wiederkommen.
Ja. That's the plan. So, das war's für Episode 405.
Ja.
Das war mir ein Fest.
Mir auch.
Wunderbar.
Dann drück nochmal das Sample und dann Outro. Tschüss. Bye.
Also, das auch noch. Gut. Sind wir raus.
Bewegt Bild Banausen.